Hallo lieber Tim, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe extra Rasen gemäht für dich.
Ich merke das, es riecht ja auch so ein bisschen nach Rasen. Also nach Gras, nicht nach Rasen. Also,
wie jetzt?
Nein, es riecht ja nach frisch gemähter Wiese.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Sehr gut. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, hier knackt ein wunderbares Feuer in einer sehr romantischen Feuerschale, die der Tim hier vor uns hingestellt hat, auf der wir uns gerade über einem, also mit einem Dreibein noch ein paar Würstchen gegrillt haben.
Ja, danke fürs Mitbringen. Sehr
jetzt,
lecker.
Ja, die waren gut. Und jetzt sind wir kugelrund und
eigentlich viel zu müde zum Podcast aufnehmen.
Viel zu faul.
Das stimmt.
Wollen wir gleich das Intro machen, damit wir das hinter uns haben? Ich vergesse das sonst.
Ja, du darfst.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Genau.
Und dann haben wir das auch. Jetzt können wir entspannen. Jetzt kann ich entspannen. Jetzt vergessen wir das Intro nicht mehr. Sehr gut.
Sehr gut. Nee, wir haben euch ja versprochen, wir machen nochmal so eine Gartenfolge, weil bei der letzten Gartenfolge gab es extrem viel positiven Zuspruch. Das hat uns sehr gefreut und wir hatten auch Bock und haben jetzt nochmal überlegt, dieses Jahr ist fast rum, der Herbst startet so langsam und später im Jahr wird es vielleicht nicht mehr so entspannt, draußen zu sitzen. Möglich zwar, aber relativ frisch. Von daher haben wir heute nochmal die letzten warmen Tage des Septembers genutzt.
Es ist ja, man muss ja sagen, wir haben jetzt Ende September und es ist noch fast irgendwie so ein Altweibersommer, den man normalerweise Ende August, Anfang September hat gefühlt.
Ja.
Und von daher ist es natürlich ein Träumchen, muss genutzt werden. Und es ist halt, es hat hier seit Tagen nicht geregnet in Leipzig, das heißt, es ist sternklarer Himmel, keine Wolke da. Es wird zwar kühl abends, aber hier mit einem, wie gesagt, hier mit 8 bis 12 Scheiten Holz in der Feuerschale und wir hier drum sitzend, ist das alles auch sehr easy peasy. Ich bin ein kleines Frostbeutchen, ich habe natürlich lange Hose, Pullover an, aber der Tim sitzt hier noch in kurzer Hose, T-Shirt, hält sich nur mit Schnaps und Bier warm. Wie sich das gehört für den Dram Good Podcaster.
Naja, Schnaps noch nicht,
aber Vertrauen.
Ich hab heute auch, wie gesagt, ich habe vorhin ordentlich Rasen gemäht. Es war so unfassbar warm. Ich bin hier halb nackig durch den Garten geflitzt. Und von daher ist es gerade sehr angenehm, dass es ein bisschen frischer wird.
Ja, also heute Nachmittag, ich bin heute am späten Nachmittag Auto gefahren, da ballerte so die Sonne auf die Karre, 25 Grad. Ne? Also es war heute sehr warm.
Ja, von daher ist es echt entspannt. Und ich finde aber, das Schöne ist, jetzt hier im Garten zu sitzen, Lagerfeuer schreit immer förmlich danach, sich ein gutes Glas Whisky einzuschenken.
Whisky, Würstchen.
Wildes Feuer.
Ich hätte was Weiber gesagt.
Feuer. Nein, von daher, schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Und du hast auch ein paar Sachen mitgebracht, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Wir lassen es uns heute also nochmal richtig, richtig gut gehen.
Wir müssen mal gucken, was wir schaffen, aber wir haben eine Menge da, ja.
Jo, nur so ein paar Sämpelchen halt.
Genau.
Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Von daher, ich habe die Tage mal wieder bei den Whisky-Experts reingeschaut und das, ich glaube, ich habe dir das vorhin schon per WhatsApp geschickt.
Ich habe ehrlicherweise nicht geschafft, das mir durchzulesen.
Und zwar gibt es jetzt eine Vereinigung von unabhängigen Abfüllern, anderen Persönlichkeiten aus der Whisky-Industrie, Anwälten und so weiter und so fort, die Idee hatten, eine, wie nennt man das denn, Lobbygruppe zu gründen, die ein Siegel vergibt für sicheren Fassverkauf und Kauf. Das heißt also, die haben irgendwo in ihrer Pressemitteilung geschrieben, sie wollen im Endeffekt verhindern, dass dieser Rip-Off stattfindet, dass sich unabhängige Abfüller einfach keine Fässer mehr leisten können und private Investoren Whiskyfässer einfach zur Gewinnmaximierung verwenden. So, das war so der Ausgangspunkt, aber ich habe das vor zwei Wochen oder so kam da der Artikel, da dachte ich mir schon so, okay, da ist jetzt nichts irgendwie von SWA dabei oder irgendwelchen offiziellen Stellen, die machen einfach so ein Label, kann ja im Endeffekt jeder machen, ne, irgendwie so ein bisschen strange. Und da kam heute jetzt im Endeffekt die nächste Meldung, dass sich eben wirklich einige aus der Whisky-Industrie und auch namhafte Abfüller gemeldet haben, so Momentchen mal, ja, welche Legitimierung habt ihr denn überhaupt, das zu tun? Und ist das nicht irgendwie ein Schritt in die entgegengesetzte Richtung von, naja, schon einem relativ offenen, freien Markt, den wir so mit den Whiskyfässern haben. Finde ich ganz interessant, was da gerade passiert. Auf der einen Seite natürlich, wir haben extrem steigende Preise, auch wenn ich mit zum Beispiel Benedikt spreche von Spheric Spirits, der sagt auch, ja, ist halt so. Das ist
brutal, ne?
Ne? Also. Fasspreise sind sehr, sehr in die Höhe geschossen und vor allen Dingen für namhafte Brennereien, dann auch die verschiedenen Fasstypen, ja, wenn man da was Gutes haben will, was Gereiftes haben will, dann muss man sehr, sehr tief in die Tasche langen.
Und wenn du probieren willst, kannst du nur die teuren Fässer nehmen, weil die günstigen sind dann schon weg, bevor du probiert hast.
Ne? Genau. Und eben die privaten Investoren, die teilweise wirklich, ja, es gibt ja in der Schweiz und so, habe ich irgendwie gelesen, einfach Fonds, die rein mit Whiskyfässern spekulieren. Aber da hatte ich ein ganz interessantes Gespräch, was ja der Fall ist, dass die zwar diese Fässer kaufen können, die halten können und auf dem Papier der Wert steigt, aber die werden ja niemals in der Lage sein, diese Fässer zu botteln. Weißt du, was ich meine? Die haben irgendwo ihre Fässer, ja, die liegen in einem Warehouse, die haben nicht die Infrastruktur zu sagen, wir botteln die, wir labeln die, wir haben einen Vertrieb und so weiter und so fort. Das Einzige, was die machen können, ist zu hoffen, dass irgendein unabhängiger Abfüller irgendwann so geil auf das Fass ist und denen das Fass wieder abkauft. Die werden das niemals unter ihrem eigenen Namen rausbringen. Es sei denn, sie haben inzwischen so eine Menge angehäuft, dass sich das lohnen würde wahrscheinlich, als unabhängiger Abfüller aufzutreten, aber dann höchstwahrscheinlich mit Preisen, die sowieso keiner zahlt.
Ja, also ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, welche Legitimation haben die? Also ach so, irgendwelche, ja, Leute, die dann sagen, wir entwickeln jetzt ein Siegel und wollen verhindern, dass Privatmenschen irgendwie mitverdienen, weil es soll ja am besten nur die Industrie dran verdienen oder die,
ja,
UA-Industrie oder wie auch immer. Das ist eine gute Frage mit der Legitimation, weil das, die würde ich mir jetzt nach dem, was du jetzt erzählt hast, auch so stellen. Und die Frage ist, für wessen Nutzen ist denn das relevant? Ne? Also wenn es ein großer Nutzen für den Konsumenten wäre, dann würde ich sagen, kann man ja noch darüber sprechen. Aber das klingt ja nicht unbedingt danach.
Ja, so wurde es schon dargestellt.
Wie du es jetzt gerade gesagt hast, geht es darum, dass die unabhängigen Abfüller sich mit irgendwelchen Industrieleuten zusammentun, damit sozusagen nicht, damit der private Eingriff in den Markt von Einzelinvestoren oder Privatmenschen unterbunden wird, weil die fachen natürlich das Preisthema weiter an. Aber dass jetzt dadurch der Whisky nachher billiger wird, habe ich jetzt da nicht so rausgehört. Aber wie gesagt, ist ja jetzt nur das, was du erzählt hast. Ich finde, sind Qualitätssiegel und sowas ja eine gute Sache und das kann ja jeder machen. Das nächste, was ich mich fragen würde, ist, was kostet das?
Das Siegel dann später drauf zu drucken?
Ja, sowas kostet immer Geld, ne?
Natürlich.
Also die machen das ja nicht für Nüsse, die wollen ja als Vereinigung, die dann ein Qualitätssiegel hat, was irgendwelche Qualitätsstandards entspricht, die man auch überprüfen muss, da muss man ja irgendwas tun, ne? Und das kostet mit Sicherheit auch Geld.
Die machen das auch, glaube ich, nicht aus Menschenfreude, Freundschaft.
Ja, und wenn die jetzt sagen, okay, das kostet pro Fass 50 Euro, dann weiß ich jetzt noch nicht so richtig bis jetzt, wo der Mehrwert ist oder wie viel auch immer oder pro Liste. Ich weiß jetzt nicht, wie man sowas berechnen könnte, ne? Aber da habe ich jetzt eigentlich eher mehr Fragen nach dem, was du erzählt hast, als dass ich dazu Aussagen treffen kann. Also ich würde jetzt nicht unbedingt gleich schlecht reden von der ersten Minute, aber klingt auf jeden Fall eigenartig.
Ist also spannend.
Eine neue Organisation, die wieder irgendwas überwacht, verbietet, meint irgendwie vorschreiben zu können. Ich weiß nicht, ob das so der Weg in die Zukunft ist.
Ich kann ja mal kurz hier, wer alles dabei ist. Keith Rennie, Direktor bei Scotch Whisky International, Simon Aaron, Geschäftsführer bei Cask Trade. Also sind alles solche Fassbroker im Endeffekt, viele zumindest, dann aber auch unabhängige Abfüller, Danny Saltman von D.S. Taman, aber auch, ich glaube, von Glenn Turret.
Also ich kenne keine der Firmen, die du bis jetzt genannt hast, keine.
Ja, dieses D.S. Taman habe ich schon mal gelesen. Die haben jetzt irgendwie so Fässer auf den Markt gebracht, beziehungsweise unabhängige Abfüllungen. Da gab es so ein paar Sachen, die so ein bisschen special waren. Die habe ich auf der Whisky-Messe in Erfurt, der Tarona-Messe, mal probiert. das war schon ganz interessant, aber habe ich vorher auch noch nie gehört. Cask Trade, Fruitful Spirits und solche Sachen, keine Ahnung. Aber es wird ganz interessant bei den Leuten, die so die den Beirat bestücken. Da kennt man so ein paar. Ist im Endeffekt, naja, Colin Hampton White, Fernsehmoderator und Whisky-Journalist. Charles McLean kennt man, ja, Charlie.
Fernsehmoderator und Whisky-Journalist. Ja. Das ist, finde ich, ist eine geile Berufsbezeichnung. Das finde ich, ist auf so einer Visitenkarte.
Ja.
Hans Offringer kennt man auch noch. Ich bin Fernsehmoderator und Whisky. Ich mache was mit Medien und dann betrinke ich mich noch beruflich.
Eigentlich schlau. Und hier John Laurie, ein Geschäftsführer von The Glen Turret, aber nur im Beirat. Naja, irgendwie, ich habe mir dann später, steht dann hier auch noch, irgendwelche Anwälte und so weiter sind dabei. Das hat irgendwie ein Geschmäckle gehabt. An sich, ja, die Idee bestimmt gut, aber ich weiß nicht, wo soll das hingehen? Und
keine Ahnung, aber Glen Turret hat mit Sicherheit auch ein Eigeninteresse, weil die haben ja sozusagen ihre Zusammenarbeit mit Famous Grouse aufgekündigt und sitzen jetzt auf vielen Fässern, die natürlich irgendwie auch in geordneten Bahnen wahrscheinlich loswerden wollen. Ne?
Naja, aber die wurden doch von Lalique gekauft.
Ja, aber Lalique muss ja mit diesen Fässern auch mal was machen. Also es trinkt ja jetzt niemand für 2 Millionen Liter im Jahr oder 3 Millionen oder was die produzieren, Glen Turret, sondern es ist ja nur ein Bruchteil, der da in diese Glen Turret Flaschen fließt. Man muss den Zeug ja hin. Die verkaufen das ja weiterhin alle in Blends.
Ich habe also das Gefühl, bei Glen Turret besonders, dass diese Umstellung auf so eine super Premium-Marke, was es ja irgendwie vom Design her zumindest sein soll, und auch vom Preisniveau, das da gerade an den Tag gelegt wird.
Du denkst, du hast eine Flasche Mortlach vor dir stehen,
ja, für den Preis, ne? Genau. Und das ist, bei Mortlach hat das nicht funktioniert. Aus Mortlach. Ja,
aus guten Gründen.
So eine Marke zu machen. Und ich denke, zumindest vom Gefühl her, das ist gerade bei Glen Turret genau der gleiche Scheiß. Also, dass da einfach die Verkaufszahlen nicht stimmen. Ich habe die neue Range, ehrlich gesagt, bis auf, ich glaube, einen 15-Jährigen noch nicht probiert. Und der war, ist halt klar.
Also ich habe einiges davon probiert. Ich habe den rauchigen 9er oder 10er. 10 Jahre oder 9 Jahre rauche ich.
Ja.
Und den, ist das ein 12er Sherry Cask? Ich glaube, 12er. Die habe ich probiert und den 15er habe ich auch probiert. Ich fand den 15er aber auch nicht so geil. Ich fand den 12er eigentlich ganz nett. 46%, 12 Jahre Sherryfass, aber dann 60 Euro, dann ist schon wieder nicht mehr so nett. Ne?
Ja.
So, das ist halt. Das ist
eine Originalabfüllung in einem geilen Dekanter.
Ja, das ist ein geiler Dekanter, der kostet vielleicht auch nochmal 10 Euro, verstehe ich auch alles. Aber wenn man dann sozusagen andere Sherryfass-Whiskys dagegen stellt, dann finde ich das nicht so attraktiv. Muss ich ehrlicherweise sagen.
Das stimmt.
Also da bin ich dann eher bei. Was weiß ich, wenn du Sherry, ja gerne. Wenn du, der Tim hält mir gerade einen Springbank hin. Wir brauchen so zwei Gläser, ne?
Neben dir rechts.
Neben mir rechts.
Auf der rechten Seite. Ja, ich dachte, wir müssen auch auf jeden Fall irgendwie, natürlich, wenn wir jetzt hier schon ins Quatschen kommen.
Sehr gut, ja, wir müssen uns nebenbei was eingießen. Im Lagerfeuer muss getrunken werden, das ist ja hier kein.
Ich habe im Garten immer, du bekommst ja oft, beziehungsweise wir bekommen ja auch in regelmäßigen Abständen, oder wir nehmen auch an regelmäßigen Abständen an so Online-Whisky-Tastings teil, und da bekommt man oft mal so ein Glas zugeschickt dazu, und die gehen bei mir immer alle in den Garten, weil ich habe zu Hause meine Gläser, die ich immer nutze. Das ist einmal das 1920 Blenders Glas, dann habe ich mir so ein schönes Glas von, wie heißt er? Olaf Tappert,
genau.
Natürlich.
Ja.
Habe ich mir so ein Glas hingestellt, und ansonsten meistens Glen Cairn oder, wie gesagt, gleiche Form, nur mit Stiel. Davon habe ich ein paar Gläser zu Hause, und alles andere geht in den Garten.
Also Tim, Stiel hast du.
Ja, hat er. Alles andere geht in den Garten, dann stehen die hier so, und dann kann man die im Endeffekt nutzen, und wenn da mal eins runterfällt, ist auch nicht so schlimm. Und die Leute denken dann immer, oh Mensch, ein Glas von St. Kilian, oh Mensch, ein Artbeck-Glas.
Ich glaube, die meisten Leute denken, was ist St. Kilian, aber alles gut. Außer jetzt vielleicht deine Aficionados, die.
Also, nee, so.
Hey, der Bud Spencer Whisky! Achso, der Bud Spencer Whisky, den kenne ich auch im Supermarkt.
Gibt's den überhaupt noch?
Weiß ich nicht. Aber das war ja eigentlich mal gedacht, ein Supermarkt-Whisky. Ich glaube, das hat nicht so richtig funktioniert.
Ich weiß es nicht. Gibt's ja inzwischen auch.
Ich kenne keinen Supermarkt, wo Bud Spencer Whisky rumsteht. Also neben dem Glenfiddich.
Die Edekas hatten das. Ich war. Im letzten Jahr war ich in Lubmin im Urlaub, und da gibt's einen Edeka, und da standen zwei verschiedene Bud Spencer Whiskys.
Es gibt so ein
weißer und ein schwarzer.
Also es gibt ein rauchig und nicht rauchig Bud Spencer, und es gibt ein rauchig und nicht rauchig Terence Hill.
Ach, Terence Hill gibt es auch inzwischen.
Ja. Und es gibt noch Liköre. Banane, Schokolade, weiß der Geier was. Banana Joe. Ja, Bud Spencer, Banana Joe.
Ah, geil. Eigentlich witzig.
Ja, also die Idee ist gut.
Ja, na klar.
Batch 1 habe ich ja probiert, fand ich auch eigentlich ganz lecker.
Ja.
Das war ja der Original St. Kilian Bourbon Fass und St. Kilian Amarone Fass.
Ja.
Nach dem Batch 1 waren ja die Fässer leer. Und
ach
dann
so.
Haben sie ja gesagt, wir nehmen jetzt Irish Whisky. Und das ist halt so ein bisschen lame, dass
ah.
die halt für die ganzen Terence Hill und Bud Spencer Flaschen jetzt Great Northern Juice nehmen, der halt irgendwie okay. 3 Jahre alt ist.
Okay, verstehe.
Das finde ich, also ja, kann man machen,
ein bisschen in der Not.
Und die wollen ja auch was verkaufen.
Du schenkst dir gerade den Springbank.
Ich schenke dir den gerade ein.
Nee, du schenkst genau den Springbank gerade ein aus einer Flasche vom Brühler Whiskyhaus. Und ich finde es schön zu sehen, dass sie sich von unseren Flaschen inspirieren lassen haben.
Ja, definitiv.
Das sind unsere alten Sample-Set-Flaschen.
Und jetzt mal alle da draußen, die sagen, man kriegt die Schrumpfkapsel nicht auf. Ich habe jetzt hier ohne Messer, ohne irgendwas, einfach nur mit meinem Daumennagel oben die Schrumpfkapsel abgemacht. Ich höre ständig von irgendwelchen Leuten, ja, das funktioniert nicht, ich kriege das nicht ab, ich brauche hier 38 Messer. Und
höre ich da ein bisschen Mimi?
Ja, total Mimi. Und ich sage immer, ey Leute, das ist ein bisschen Plastik. Da gebe ich mit dem Nagel drunter, reiß das auf. Keine Ahnung. Ich weiß
ja, du mit deinem Schweizer Taschennagel, Alter.
Weißt du, am kleinen Finger die Säge?
Ja, genau.
Nur ich habe leider keinen Zahnstocher irgendwo am Start. Das ist ein bisschen schade. Nee, genau. Wir haben hier einen Springer 15. Ein schönes Ding aus der, ich glaube, es war vom Friendly Mr. Z ein Sample.
Ach, cool.
Der über den,
Grüße gehen raus an Sascha.
Grüße gehen raus an Sascha. Und ich kann es hier gar nicht lesen, aber das ist das aktuelle Batch, was gerade draußen ist.
Cool.
Das liegt noch nicht lange bei mir. Sherry Casks steht da irgendwie drauf.
Genau, Springbank 15 ist jetzt ja schon
46%.
Lange reines ja. Sherry Cask Bottling.
Vor ein paar Wochen gekauft.
Geil, mag ich. Also so ein Ding geht immer. Sehe ich zwar nicht ein, dafür 150 Euro zu bezahlen inzwischen. Aber wenn man was hat, dann ist das auf jeden Fall immer eine Bank und immer was. Das hatten wir auch schon im Sample Set damals.
Ich bin voll bei dir und ich finde, das ist war ein Stunner. Damals auch schon in diesen schwarzen Etiketten, wo ich den das erste Mal probiert habe.
Ja.
Hast du 60 oder 65 oder so für abgedrückt. Ein 15er war schon nicht der billigste mit seinen 65 Euro. Aber den gab es ja auch da schon nicht immer. Aber es war nicht so ein Run. Ja, und dann kam der raus, dann hast du den bestellt und gut war, dann hast du dich gefreut.
Stimmt, der lag immer über dem 12er Cast Strength. Der war zwischen dem 10er, ja. Es kam der 10er, dann der 12er Cast Strength,
der hat so immer 60
so 60 gekostet, genau. 55 und dann ungefähr 70 oder 65, 70 der 15er. Stimmt, du hast recht.
Der 10er,
gar nicht mehr auf dem
Schirm. Der 10er war so ein teurer 10er, der kostete so 38, 40 Euro, so wie der Ben Nevis 10 früher. Der war auch mal so ein bisschen teurer. Der war auch so
Ende 30. In der Vergangenheit schwelgen.
Ich würde so sagen, also das war so damals, so waren so die Ben Nevis ja. 10, Springbank 10, das war so eine Preisliga.
Aber da kommen wir wieder zurück auf das ursprüngliche Thema, dass
Lady 10
die
kostet auch so 40 Euro.
Ja, dass die Fasspreise natürlich angestiegen sind. Und dass auch Investoren das für sich entdeckt haben, darüber brauchen wir gar nicht quatschen. Man sieht es ja bei den unabhängigen Abfüllern, die früher günstiger waren als die Originalabfüllungen. Heute ist genau andersrum, dass wirklich Single Casks und auch 46 Volumenprozent Abfüllung bei den großen, keine Ahnung, Silberdose Signatory. Kostet.
Ja, ich glaube, die jungen Abfüllungen in dem niedrigeren Preisband, da ist, glaube ich, der OA heute dem UA gegenüber preislich im Vorteil. Bei den teuren, bei den alten Sachen sind die Originalabgefüllten halt, glaube ich, immer noch heftiger vom Preis. Aber vielleicht gleicht sich da auch ein bisschen an. Aber so 30-jährige OAs, Originalabfüllungen, sind, glaube ich, ja dann immer, da bist du dann immer gleich bei 5.000 Euro oder irgendwas.
Ja, deswegen. Okay, das stimmt. Hast du auch wieder recht.
Aber
ich habe so ein Glenturret 30, wenn du den alten noch gekauft hast, ne, dann war natürlich OA auf jeden Fall eine richtige Bank und UA und Glenturret 30 kannst du heute auch nicht mehr hier irgendwoher besorgen, weil wahrscheinlich nichts da ist, keine Ahnung. Fakt ist ja aber, dass da gerade ganz viel Schwung drin ist und ganz viele Fasskäufer und auch unabhängige Abfüller höchstwahrscheinlich irgendwie ein bisschen pisst sind. Ja, ich erinnere gern an das Video, das der André Haberecht hochgeladen hat, wo es darum geht, dass Gordon McPhail seine unabhängige Abfüllungen bald nicht mehr rausbringen wird, wenn denn die Fässer leer sind in ein paar Jahren,
ja,
dass sie jetzt nichts mehr nachkaufen im Endeffekt. Und er gesagt hat, es war tatsächlich so, dass namhafte unabhängige Abfüller auf Signatory zukommen und denen Fässer abkaufen wollten oder ein Bottling machen wollten, wo sogar draufsteht, sourced from Signatory und so weiter, dass die so verzweifelt sind, weil sie anscheinend nichts bekommen.
Und er sagt ja namhafte, ne? Ich habe das Video auch gesehen. Also Punkt 1, Ron McPhail sagt, wir haben einen fetten Stock. Wir werden noch 10, 20, 30 Jahre Whisky rausbringen, aber wir werden keine neuen Sachen mehr kaufen. Weil die Preise halt nicht funktionieren. So. Das heißt nicht, dass sie jetzt UA jetzt aufhören morgen, ne? Sondern so.
Nee, die kaufen gerade nichts weiter ein. Ja.
Die kaufen
können sie irgendwann ja wieder auch machen, wahrscheinlich.
Vielleicht geht es auch irgendwann wieder. Ne? Ja. Jetzt, die machen es jetzt mal nicht mehr und das, wenn sich das betriebswirtschaftlich nicht abbilden lässt, ne? Weil du dann sagst, da muss ich für einen 10-Jährigen 100 Euro nehmen. Irgendwann ist dann vorbei, ne? Oder meinetwegen 150 oder so. Ich weiß ja nicht, wo das hingeht. Ne? Das ist ja auch alles verrückt. Jetzt hast du halt die nächste Situation. Ne? Das ist das, was du gerade sagtest, was ich spannend fand. Dass man glaubt, Signatory hat ja das Riesenfasslager und die machen ja auch für ganz viele Shops was und sowas. Ne? Gibt's also viele Shop-Reihen sind ja dann auch immer irgendwie Einzelabfässer, die dann von Signatory kommen.
Ja.
Sei es hier Brühler, sei es Wick, sei es wie die auch alle heißen. Und dass man dann denkt, als UA, ich kaufe jetzt mal bei, auch als namhafter UA, ich brauche jetzt mal irgendwie 20 Fässer und frage mal bei Signatory an. Das ging wahrscheinlich früher,
ja,
weil die Cash brauchten. Heute sagen die, wir brauchen nicht Cash, wir müssen unseren Bestand irgendwie ein bisschen saven. Und das natürlich auch, das heißt also, Signatory kauft auch nicht mehr wie wild ein. Ne? Und deswegen, ich bin da sehr neugierig, wie sich das entwickelt. Da werden wahrscheinlich, wie prognostiziert, auch ein paar UAs aufhören, ihren Betrieb einstellen, weil die halt nicht, also die können zwar noch, wie jetzt beispielsweise in Spheric Spirits, sagen, ich kaufe mir jetzt irgendein Fass, aber dann bezahlst du halt für einen 17 Jahre alten Glenlivet halt nachher irgendwie 200 Euro. Und das ist die Frage, ob das noch Sinn macht alles. Ne? Und,
ja, du musst ja irgendwie den Mehrwert darstellen. Wenn das wirklich geiler Juice ist, wie du vorhin gesagt hast, dann ist das ja super. Aber ja, wenn das ein 0815 Fass ist und dann trotzdem in einem Preisgefüge ist, das relativ hochpreisig ist, ich glaube, die Leute kommen gerade, die entdecken auch gerade wieder die Originalabfüllung so ein bisschen. Ne? Ich habe letztens erst wieder gesagt, ich bin die ganze Zeit, sind wir hinterhergerannt, irgendwelche kleinen Leashes zu kaufen, die unabhängig abgefüllt sind, Vasen hast du nicht gesehen, suchst da den krassesten Scheiß, aber der kleine Leash 14, ja, ist eine Bombe, kostet, weiß ich nicht, 50 Euro die Flasche, tippitoppi, hat ein Alter, wunderbar.
Du, ich sehe das ja selber. Ich habe ja jetzt die zweite, dritte Flasche von der SMWS. Kleinlisch Ex-Bourbon, 8, 9, 10 Jahre. Immer so 60 bis zwischen 60 und 62 Prozent. Relativ hell. Die sind austauschbar. Die haben natürlich in Nuancen, sind die verschieden. Aber die sind auch okay für 80 Euro oder sowas. Das ist fein, ne, vom Preis. Also SMWS ist schon fair, wenn man selber diesen ganzen Mitgliedsbeitrag nicht zahlen muss. Sondern ein Bekannten hat, der einem eine Flasche mal mitbestellt.
Ah ja.
Ist das alles gut?
Positive externe Effekte erkläre ich meinen Schülern immer.
Ne, dann ist das auch alles fein. Ich würde mir deswegen so eine Mitgliedschaft dann nicht ans Bein binden, nur in der Hoffnung, dass man mal ein kleines kriegt, den du auch dann, wenn montags der Outturn rauskommt, montags bestellen musst, weil sonst ist nämlich Dienstag, ist fast weg.
Ja.
Ne? Aber da ist der lieber Kumpel Tobi, Grüße gehen raus. Der ist super pfiffig, ne? Der kriegt immer dann irgendwie freitags den Newsletter, weiß, er kann Montag bestellen und Montag um 8 sitzt er dann da und peng, haut die Bestellung raus.
Nichts zu tun oder was?
Kriegt man dann immer was. Und für mich nimmt er sich halt Zeit. Ne? Und,
guter Mann, hattet ihr genau auch das Kühlbottling besorgt?
Nee, das gibt's nicht.
SMWS. Das gibt's nur in Dänemark, glaube ich.
Das ist eine ganz obskure Geschichte, weil das gibt's nirgendwo. Also er war jetzt in UK, er war jetzt in Schottland. Das gibt es doch bei der SMWS in Schottland nicht.
Ja, nee, das gibt es nur bei SMWS in Dänemark. Ich habe das über diese Tü-Facebook-Gruppe mitbekommen. Ich hänge ja leider nicht mehr irgendwie im Facebook-Gruppe, aber da habe ich irgendwann mal reingeschaut, weil ich da mal...
Ist aber eine ziemlich hohle Idee, finde ich, weil die haben ja schon seit 10 Jahren viel Tü-Whisky, ne?
Und irgendwie muss da was schiefgelaufen sein. Erstens sollte das Anfang des Jahres rauskommen. Hat nicht funktioniert, weil irgendwie das Label falsch war. Und es kam dann irgendwie später und irgendwie ganz merkwürdig, ja.
Aber sei es drum. Also der Punkt ist nur, also wenn du auf die Flasche guckst, ne, also die einzelne Flasche und du pickst dir so die geilen Sachen raus, ist das fair. Vom preisigen SMBS ist alles gut. Aber wie gesagt, ich habe jetzt da irgendwie drei Kleinlisch davon schon gehabt. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Und die sind relativ austauschbar am Ende.
Mhm. Wieso schmeckt der so alt? Ich hab da... Der ist relativ eichig, oder?
Oh, fetter Eichenpunch.
Ne? Krass. Also der schmeckt, als wäre er...
Alter, Holz.
Sehr, sehr lange im Fass gewesen.
Das liegt nicht am Lagerfeuer, Leute, weil wir hier draußen sitzen. Weil
ich wollte gerade sagen, wir haben ja die Holznoten sowieso schon in der Nase.
Wir kriegen aber mehr Wärme ab als Noten. Ne? Also der Rauch steigt hier total nett auf. Also es ist nicht so wie bei meinen Eltern im Norden, wenn man da irgendwie eine Feuerschale anmacht, dann musst du eigentlich immer alle 5 Minuten den Platz wechseln, weil du das Gefühl hast, du bist so ein Aal, der in so einem Räucherschrank hängt. Ja, das ist man hier jetzt nicht so. Es ist windstill, das geht hier schön nach oben weg und man kriegt von eigentlich außer der Wärme nicht viel ab. Aber also
DJ kann, Tim kann hat noch ein bisschen was aufgelegt.
DJ Tim hat noch New Wood aufgelegt.
Sorry.
Hey, Mr. DJ.
Die Play
that funky song for me.
Die Dad Jokes, Alter.
Play that funky
song. Übernimmt langsam Überhand, ich sag's dir. Das kann so nicht weitergehen.
Ja, wir machen ja absolut Niveau-Limbo, werden immer flacher.
Ja.
Naja, alles gut.
Nee. Das ist in Ordnung. Das ist
aber
in Ordnung.
Zurück zum
Whisky. Nice.
Zurück zum Nice mit AI.
Sorry.
Nice, ja. Mit AI, zurück zum Whisky. Sächsische Nice, zurück zum Whisky. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich einen Springer hatte aus so der OA-Range. Ich hatte sogar mal einen 21er. Ein Glas, der so viel Holz hatte.
Ich habe ja auch einen Springer 15 mit. Soll ich den mal holen? Das wollen wir mal vergleichen. Wir haben doch noch 2 Gläser da stehen.
Ja.
Das wollen wir einfach mal gucken, weil der, den ich habe, der ist ein bisschen, ich glaube, der ist aus dem letzten Jahr.
Mit also, dem hat nämlich auch einen Springer 15 mit. Weißt du,
durch ganz, Zufall.
Es ist ja auch so eine Allerweltsbuddel, ne? Das ist so wie, ach ja, ich habe auch einen mit, na klar.
Ja, also als Whisky-Konnoisseur muss man eigentlich immer ein 10cl-Sample Springer 15 dabei haben.
Ihr Lieben, ihr merkt, hier sitzen zwei dicke Typen, die wissen, was gut ist.
Touché. Ich blitz mal schnell rüber,
ja.
Und hol das mal.
Ich mache hier so ein bisschen einen Unterhalter und guck mal hier so in die knisternden Flammen. Und kann hier mal so ein bisschen Eindrücke schildern von diesem Garten. Ne? Das ist nämlich total schön bewachsen hier. Wir sitzen hier in so einem... eigentlich eine Gartensparte, aber das ist so groß, ich glaube, das sieht aus wie 2 oder 3 Gärten zusammen. Ein großer Kirschbaum steht hier, wir sitzen unter einem Wacholderbaum, was mich ja immer gerne an Gin denken lässt, also nicht direkt drunter, aber der ist so im Rücken und wir gucken halt sozusagen hier so ein bisschen in so ein Teil, in dem auch so hier Kräuterchen und so ein
Zeug. Wir gucken auf das Tomatenhaus, wird. Alter.
Das Tomatenhaus, genau. Das ist, wir sitzen im Dunkeln, ne? Ich weiß nicht so genau, worauf ich gucke. Aber auf jeden Fall sieht es so ein bisschen aus nach Anbau hier vor mir. Und dazwischen steht halt, zwischen uns und dem Tomatenhaus steht halt diese wunderbare Feuerschale, die ihr vielleicht so ein bisschen knistern hört. Das ist ja auch mal schön, wenn das ganz untermalt wird. Ich liebe übrigens auch die Barfolgen immer, weil man also diese Bargeräusche hat und die Leute labern und so ein bisschen Musik. Und das hier ist natürlich ein bisschen chilliger. Jetzt hier fährt gerade so ein Zug lang, glaube ich, ne?
Ja, es sind die Güterzüge, die fahren hier manchmal.
Ich weiß nicht, ob ihr den Güterzug hört oder ob das der Schaumstoff unseren Mikros ein bisschen wegfängt, aber hier hat man so ein. Das erste Mal, seitdem wir hier sitzen, kann man jetzt nicht von Zuglärm sprechen, aber man hört hier so einen Güterzug. Aber ansonsten ist es hier total lauschig, ruhig, man hört keinen Verkehr, obwohl wir ja nur ein paar Minuten von der Stadt weg sind.
Ja.
Ist hier halt quasi abgeschottet.
Ja.
Wie der Tim mir erzählt hat, fließt hier direkt ein Fluss lang und man kann direkt in diese Leipziger Seenlandschaft eintauchen, wenn man möchte.
Ja, die Weiße Elster.
Die
fließt
Weiße
hier,
Elster.
Deswegen genau, fließt hier direkt 50 Meter von uns entfernt. Ist ganz nett. Ist ein kleiner Zufluchtsort einfach. Ne? Einfach mal rauskommen, hat mal seine Ruhe. Die Gartennachbarn, die sind in Ordnung. Das kriegt man schon hin. So.
Ja, ich glaube, das ist so der größte Punkt. Also davon abgesehen, dass ich kein Gartenmensch bin, im Sinne von im Garten arbeiten, im Garten rumhängen, okay. Aber ich habe das schon mal gesagt, unser Garten ist 60 Quadratmeter groß, davon sind 40 Quadratmeter Rasen und der Rest ist gefliest.
Das sind 600.
Gepflastert, nicht gefliest, gepflastert. Das heißt, ich bin nicht so der Gartentyp, wie ihr daran unschwer erkennen könnt. Aber es ist natürlich wunderschön, in einem zu sitzen.
Jederzeit gern.
Ja, ich bin auch sehr gern hier. Wir nutzen es halt einfach. Wir haben es jetzt in diesem Jahr ja bis jetzt heute das erste Mal, dass wir es nutzen. Von daher.
Ich muss sagen, ich war dieses Jahr auch relativ selten. Also ich war schon hier, aber nicht so viel wie in den Jahren davor. Zeitlich manchmal einfach nicht zu machen, aber trotzdem ist es schön, irgendwie die Möglichkeit zu haben, mal rauszukommen. Ich habe selber, da ich ja in einer Wohnung wohne, nicht wirklich einen Garten und da ist es eigentlich schon ganz geil. Da kannst du im Sommer irgendwie schlafen, Pool aufgebaut für die Kinder, ein bisschen was anbauen, selber die Sachen ernten dann. Macht schon Spaß. Ja? Und jetzt ist gerade Apfelzeit, die Apfelbäume sind reif, wir haben massig Äpfel. Und ich habe jetzt die letzten Wochen mit meinen Kindern Apfelsaft gemacht. Wir haben so eine Apfelpresse, wenn die Äpfel reingepackt, vorher durch eine Mühle gejagt, dass sie klein sind und dann selber Apfelsaft machen. Ist schon ganz cool.
Gibt nichts Besseres als Ausbeutung der Familie, wenn man reich werden will. Müssen die Kinder
arbeiten. Cheers to that. So, jetzt
mal vergleichen. Jetzt den zweiten Springer. Muss vom letzten Jahr sein. Ja, der riecht anders. Der hat so eine Kakaonote, der neue. So eine kakaobraune Note. Naja, kommt für mich jetzt ein bisschen kräutriger, ätherischer rüber auf den ersten Riecher. Aber es ist auch kalt. Also es ist nicht kalt. Es ist jetzt, wir haben jetzt, würde ich mal sagen, so 19, 20 Grad. Und man kühlt natürlich auch so ein Glas. Und wenn man draußen trinkt, finde ich, ist die Nase eh schwieriger. Ich würde sagen, wir probieren mal einfach.
Der kann auch ein bisschen Handwärme noch vertragen. Das war ein Klick. Warte, wir müssen nochmal. So, das war wirklich klicklich. Ja, ich glaube auch, dass der andere jetzt schon ein bisschen länger im Glas, der hat gerade noch ein bisschen aufgemacht, das ist so. Das, aber man merkt definitiv einen Unterschied, ne, zwischen den einzelnen Bottlings. Ist schon anders.
Total.
Zumindest in der Nase. Ich habe noch nicht probiert. Ich mache meinen noch ein bisschen, ich gebe dem noch ein bisschen Handwärme
jetzt. Ja, ich habe es noch kurz probiert. Ich finde, der, den du mitgebracht hast, der schmeckt ein bisschen mehr nach Springer.
Ja.
Weil dieses dreckige, diese alte Werkstatt, dieser Metallspänestaub.
Metallspänestaub ist schön, ja.
Also weißt du, was ich meine? Also das sind so für mich so Springbank-Noten. Ja. Die hat der neue, der ist von den Fässern so ein bisschen gekillt. Also nicht gekillt, aber stärker eingefangen. Von dem neuen, der riecht ein bisschen, der riecht einfach mehr nach Fass.
Der hat, der neue, muss ich sagen, der hat jetzt auch, jetzt wo er ein bisschen im Glas ist, der hat eine Honignote, eine intensive jetzt dazu bekommen. Das finde ich krass.
Er hat eine ganz andere Süße auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es Honig ist.
Und ich würde sogar fast sagen, dass wie ein anderer Sherry ist, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ist,
genau.
Palo Cortado oder
ja,
sowas.
Ja, irgendwie sowas, genau. Ist ein ganz anderes, ist kein Oloroso Sherry auf jeden Fall, würde ich sagen. Ist irgend sowas, was ein bisschen mehr Salzgehalt hat, ein bisschen trockener ist. Ja, der ist trockener, süßer, aber der ist auch viel einnehmender zum Destillat. Also dieser Springman Character, den hat man in dem neuen 15er nur eingeschränkt. Ich glaube, so auf ganz nüchternen Magen hätte ich vielleicht den sogar erkannt als Springbank. Aber im Vergleich jetzt, finde ich, ist es ein krasser Unterschied zwischen den beiden. Der andere, der ist der alte, also der alte, vom letzten Jahr wahrscheinlich.
Der ist vom letzten Jahr, genau.
Ne? Das ist viel mehr Springbangiger.
Das war, ich überlege gerade, hast du mir den nicht, nee, irgendjemand hat den geteilt. Ich habe hier... ich kann ja ganz kurz die. Ich habe hier sogar die Whiskey Base ID. Das ist die 216154. Steht hier drauf, hat irgendjemand handschriftlich drauf geschrieben. Ich weiß nicht, wo ich das Sample her habe. Hat wahrscheinlich mal jemand bei uns im Stammi geteilt.
Ich kann dir sagen, wo du es hier. Das ist bei uns aus dem Stammi. Und ich habe die Restflasche gekriegt. Der ist den Springer 15 nicht verteilt bekommen. Kann nämlich eigentlich nur passieren, wenn man zu wenig Menschen kennt. Aber egal. Weil eigentlich schnippst du mit dem Finger und dann ist er verteilt. Also ein Springer 15 zumindest. Der hat die Flasche für 90 Euro geteilt, was ich sehr fair fand. Der hat die für 90 Euro bekommen, was fair ist vom Händler.
Ja.
Und das mache ich damit. Und dann hatte der, ich glaube, 30 für 40 Zähl übrig. Und dann habe ich gesagt, ich nehme, was übrig bleibt.
Ja.
Und dann habe ich mir die Flasche von dem gehabt.
Easy.
Und die habe ich auch relativ zeit ausgetrunken.
Ja, und davon, wie gesagt, sind es hier noch, ich hatte noch so ein 10-11-Sample, da habe ich mir, glaube ich, einmal irgendwann mal so einen eingeschenkt. Ich bin da immer sehr sparsam, weil ich trinke auch außerhalb des Podcasts oder wenn wir mal einen Stammi haben, kaum Whisky.
Was stimmt bei dir nicht, Tim? Irgendwas ist da nicht in Ordnung.
Ja, ich weiß nicht. Ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und trinke irgendwie alleine einen Whisky. Ich trinke da gerne mal ein Glas Wein. aber das ist irgendwie tatsächlich viel weniger geworden. Ja, das ist so.
Es gibt keine richtigen Whisky-Trinker mehr auf der Welt. Ach, was ist da bloß los?
Das reicht ja, wir treffen uns alle 2 Wochen, das ist super.
Dafür habe ich zu viel Flaschen, um nur alle 2 Wochen mal einen Whisky zu trinken.
Ja, das stimmt. Du musst loslegen, damit es mal leer wird.
Nein, nein. Also ich weiß, was du meinst und ich verstehe das auch vom Prinzip. Ich trinke auch gerne mal abends zu Hause einfach einen Whisky. Wobei ich nur sagen muss, ich habe jetzt in den Sommermonaten ist bei mir auch der Zeug unglaublich lange im Regal liegen geblieben.
Ja, ja.
Bin da auch nicht so richtig rangekommen. Also die stehen Flaschen offen, die habe ich auch schon irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr offen, die stehen da bei mir in der Hausbar. Ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr probiert und ein paar mehr Samples abgebaut, so aus dem Schrank, weil die müssen ja auch mal irgendwann probiert werden.
Nee, dein Problem ist einfach, du trinkst zu viel Mezcal.
Ach so, ja, das kann natürlich auch sein.
Also, ne, wer halt auf einmal so eine Tür aufstößt und sich da neu reinfuchst.
Ja, du hast natürlich völlig recht, das ist auch wichtig. Aber weißt du, wenn du im Sommer keinen Bourbon offen hast und das gar nicht auffällt, ne, das ist ja natürlich auch, fand ich komisch, ne? Als zum letzten Poddy habe ich dann Bourbon aufgemacht, weil ich hatte einfach keinen. Also ich habe mir überlegt, wann habe ich den letzten Bourbon da stehen gehabt, wusste ich jetzt auch nicht mehr so
vielleicht
genau.
Vielleicht 2 aufgemacht.
Ja, aber der eine, also der Garrison ist ja jetzt kein Bar-Bourbon, das ist ja so ein...
Aber ich habe auch noch mal dran gedacht.
Habe,
ne?
Ich schon die erste Anfrage gekriegt aus unserem Stammi, aus unserem Kenner vom Stammtisch, der unsere Folge heute gehört hat, ob ich ein paar CL entbehren könnte vom Garrison.
Und, kannst du?
Na klar. Dafür ist doch da.
Ja, na, dann ist doch easy.
Habe ich sofort gesagt, natürlich.
Ja.
Dann möchtest
du. Genau. Und ja, ich fand den trotzdem krass, ne? Also dieses heavy, süße, aus dem Bourbon und dann noch dieses fette Port-Cask da oben drauf. Das war schon, boah, heavy, heavy, heavy.
Ja, Garrison, das ist halt dieser texanische Stil, der ist halt echt immer völlig overloaded, ne? Das ist halt, haben wir, glaube ich, im Poddy auch gesagt, ne? Alle Lautstärkeregler auf volle Pulle.
Ja.
Ne? So, das ist so ein bisschen auch, das ist ja auch der Balkon-Style. Das ist dieser, das ist dieser volle Hütte, ne? Mit den Fässern. Junges Zeug, aber halt unter extremsten Bedingungen gelagert und dann noch intensive Fässer. Und dann geht da halt einiges rein in das Destillat.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall super, super spannend und auch nett gemacht. Und wie gesagt, wenn dann jemand sagt, hier kannst du, also ich brauche jetzt keine Menschen mehr, die ich kenne, ne? Aber wenn jetzt aus dem Stamm jemand fragt, kannst du mir was abfüllen, sag ich natürlich sofort ja. Ist ja klar.
Ja, dafür ist es ja, wie gesagt, wunderbar. Und das muss ich aber auch sagen, das ist nicht nur im Stammtisch weniger geworden, dass Flaschen geteilt werden, auch in den Foren. Ich bin ja immer noch, obwohl Kathi war ich ewig nicht mehr, aber im Fassstark-Forum, da werden zwar noch Flaschen geteilt, aber das hat alles super abgenommen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob die Leute satt sind oder ob die jetzt einfach blind darauf spekulieren, sie müssen die Flasche jetzt kaufen und die einfach kaufen und eben nicht vorher probieren, was ja tatsächlich so ist, dass du, wenn du eine coole Flasche findest, bestellst du wahrscheinlich erstmal die Flasche und machst eben nicht erstmal bei einer Flaschenteilung mit. Das ist alles irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, ne? Dadurch, dass halt der Druck irgendwie da ist, wenn du was Interessantes findest, musst du eigentlich gleich zuschlagen.
Ja, aber pass auf, du, ich glaube jetzt, wie du das vorhin gesagt hattest, ich glaube, bei uns allen setzt so eine Art Sättigungseffekt ein. Ne? So bei 100, 200, 300 plus Flaschen im Schrank. Das macht doch irgendwann keinen Sinn mehr. Dann hast du irgendwie Samples fürs halbe Leben noch da rumliegen.
Ja.
Kommst eh nicht dazu, das zu trinken. Also alles, was ich jetzt bestelle an Samples, das liegt da eh wieder 2 Jahre im Schrank oder länger. Bis ich dann mal sage, ich gucke mal, ob ich irgendwelche Artback-Samples ich da habe oder welche Springwing-Samples ich da habe oder welche Mordlach-Samples ich da habe. Und dann wühlst du dann in irgendwelchen Kisten rum. Das ist ja alles Quatsch am Ende, ne? Also deswegen, und dann irgendwann ist dann auch, dann sagst du dir, okay, wenn mich das Ding jetzt nicht wirklich förmlich anschreit, muss ich da auch gar nicht hinterher sein. Ne? Und ja. Nur so, jetzt gibt es einen neuen Abfüller, der bringt 5 Flaschen raus, jetzt muss ich von allen ein Sample haben? Nö. Ja, das ist halt alles nicht mehr so wichtig. Und kann immer mal sein, dass mal irgend so ein Dreamcast in die Ecke kommt, irgendeine Sache, die total gehypt ist, wo alle mal probieren wollen, dann kannst du dir auch so ein Fläschchen holen, wenn das nicht überteuert ist oder ein Sample. Aber so, ja, wie gesagt, wir sind halt auch alle gut gepackt, gut gestufft, ne? Die Schränke sind voll und von daher kann man, ist man einfach irgendwann entspannter, ne?
Wäre schön, wenn die Leute auch weniger kaufen, dann sinken die Preise vielleicht. Man sieht es ja bei vielen Shops, ich weiß nicht, wieder von Wick, von irgendwelchen anderen Whisky-Shops, die jetzt in den Herbst-Sale gehen. Und dann ballern die da wirklich Sachen raus, ne? Teilweise mit 20 Euro Rabatt für die Flasche. Da siehst du schon, dass die Nachfrage auf jeden Fall insgesamt gesunken ist.
Ja, also wir haben natürlich auch eine wirtschaftliche Großwetterlage mit Inflation und allem, ne, die es den Leuten dann nicht immer so ermöglicht, das Portemonnaie so locker zu haben, glaube ich, so in der Menge.
Total.
Unterm Strich, ne? Also den Einzelnen betrifft es vielleicht nicht so, aber wenn du so eine ganze Industrie siehst, ne, also den ganzen Konsumentenschar, da wird mit Sicherheit weniger Kaufkraft da sein, auch für Schnaps oder für Edelspirituosen. Und dann hast du die Tatsache, dass ja auch wir eine Übersättigung haben in diesen Bereichen, oversherried, ne? Also früher war das UA abgefüllt, dunkles Zeug, das war sofort ausverkauft.
Ja.
Ne, heute kannst du aus 15, ab 20 Abfüllungen dir was aussuchen, was steht da halt alles ewig rum, weil es halt auch der 12. Bunner ist, der jetzt halt irgendwie mit Sherryfass rauskommt, UA abgefüllt, ne? Und es gibt halt, auch wenn jetzt die unabhängigen Abfüller irgendwie rumjammern, es gibt total viel am Markt, ne? Die Läden sind voll, ne? Die große Händler haben 2000 Flaschen irgendwie im Programm, keine Ahnung, oder 1500, ich weiß nicht jetzt, ich sag mal einfach so, ne?
Und, das reicht gar nicht, ja.
Und dann kommt halt dazu noch die Konkurrenz anderer Spirituosen, weil das ist ja auch was Spannendes, was ich ja selber durchlebe. Ne, du fängst dann nochmal an, dich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Bei dir ist es die Bar, bei mir ist es also die Barszene. Ne, du interessierst dich auch für andere Dinge, für Wein, weiß der Geier was. Ne? Also man bleibt ja nicht immer stehen.
Apfelsaft.
Ne, Apfelsaft, Tomatensaft, ne, was auch immer, Litschisaft. Ne, da kann man ja viele Hobbys entwickeln und deswegen glaube ich halt, dass, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen gerade so an so eine Grenze kommt, die aber, finde ich, auch gut ist, wie du sagtest. Also ich glaube nicht, dass jetzt große Preiseinbrüche oder sowas kommt, aber klar, ein Diageo's Special Release von Singleton, den kannst du dir 4 Jahre alt ist, jetzt für einen kleinen Taler kaufen, ne? Also ja. Das sind so Flaschen, die wollte vor 4 Jahren keiner haben, die will jetzt auch keiner haben und die kannst du nur über den Preis irgendwann loswerden. Dass du sagst, auch ein 14-jähriger Singleton für 70 Euro, das klingt ja ganz nett, der kostet dann vielleicht mal 110.
Ja, aber was kostet denn der normale 15-jährige Singleton? Der kostet auch nicht mehr, der kostet irgendwie 60 Euro.
Ja, aber ich sag halt deswegen, also eine Fassstärke kriegst du dann vielleicht noch irgendwie los, ne? Aber das ist halt alles auch übersättigt so, ne? Und dann die Sachen, also ein Springbank, ein Mordlach, ein Ben Nevis, ein Glenn Farkless, so die geilen Sachen, die gehen ja alle, ne? Oder Artback, Lagavulin, weiß der Geier was, ne? Aber die Glenlossies dieser Welt, die haben es schwer gerade, glaube ich.
Ja, obwohl da muss ich sagen, bei den unabhängigen Abfüllern, was jetzt zum Beispiel, wo du gerade sagst, Glenlossie, Manachmore, auch Roisk, solche Brennereien, die eher in der dritten Reihe stehen, die relativ unbekannt ist, die wirklich eher so die Nerds kennen, da kommen gerade coole Sachen raus, muss ich schon sagen. Ja, besonders Gordon MacPhail hat da so ein paar schöne Sachen gerade rausgebracht, wo ich so sage, Strathyla, weißt du mal wieder, da wurde ja der, oder der 12-Jährige, der wurde eingestellt, original abgefüllt, und dass man da wieder so ein paar schöne Sachen gekriegt hat, auch günstig teilweise von Signatory, eigentlich spannend.
Nun ist, glaube ich, Strathyla was anderes als Glenlossie, aber ich weiß nicht, nur sagen will, so zweite, dritte Reihe meinetwegen eher. Die haben es halt schwer, weil die sind sehr austauschbar. Da gibt es 12.000 Abfüllungen von den ganzen Abfüllern. Und
ey, aber für einen original abgefüllten Strathyla hat sich keine Sau interessiert. Jahrelang.
Das stimmt.
Ja, und dann wurde das Ding vom Markt genommen. Da ging es dann so los, dass die Leute die Restbestände aufgekauft haben. Und dann war aber auch unabhängig abgefüllt da nichts, gar nichts da. Die haben alles in ihren Chivas reingeballert. Und ich weiß nicht, ob das alles zum asiatischen Markt ging oder. Es gab so ein paar ganz alte Abfüllungen, die nochmal rauskamen. Strathyla war ja schon immer so, dass du bei Gordon MacPhail zum Beispiel
60er Jahre, ja genau.
Ja, bis runter zu den 30ern die Dinger gekriegt hast.
Ja.
Zu extrem attraktiven Preisen. Und auch das ist dann alles in diese neue Range, diese neue Private Collection von Gordon MacPhail gegangen, dass du da natürlich dann die ganz alten hattest, aber mal einen, weiß ich nicht, 15-Jährigen ist halt Goldstaub, ne? Dann gab es die Originalabfüllung, die 15-Jährigen für Oh, was war das? The Whiskey Exchange? Das hast du mal bekommen. Das war ganz cool, irgendwie um die 120 Euro oder sowas. Aber ansonsten war da gar nichts los. Du hast von der Brennerei gar nichts mehr bekommen.
Ja, true. Hast du völlig recht.
Von daher freue habe ich mich da gefreut, als da jetzt diese Abfüllung mal rauskam. Den habe ich mir ja gegönnt, den 17-Jährigen. Den fand ich ganz geil. Da bin ich auch gespannt drauf, weil ich irgendwie die auch die alten Abfüllungen sehr, sehr interessant finde. Auch sowas wie Inchgauer oder so, ne? Haben wenige auf dem Schirm. Und wenn du die aber in einer guten Qualität hast, ist fantastisch.
Ja, das ist auch, also ich, den Lossi, Inchgauer, Strathmill, das ist so für mich so eine Kategorie von eher lahm Glen Keys. Da gibt es natürlich auch vereinzelt gute Sachen, so, ne? Aber die mich jetzt nicht so, also die interessieren mich halt nicht so, ne? Wohingegen ein Linkwood, ein Strathfeiler oder was gibt es da noch unabhängig abgefüllt, was gut ist, was man eigentlich so im Original nicht kriegt, keine Ahnung. Aber das sind so Linkwood zum Beispiel, finde ich eigentlich auch immer sehr oft ziemlich gut unabhängig abgefüllt. Ne? Aber ja, das ist auch natürlich ein bisschen individuell, da hast du völlig recht. Es gibt bestimmt Leute, die sind Glenlossie-Fans und die freuen sich da, wenn eine neue Abfüllung rauskommt. Kann schon sein.
Was ich bei den Genießern irgendwie manchmal, was so ein bisschen strange ist, solche großen Brennereien wie The Glenlivet, die laufen original abgefüllt, irgendwie so ein bisschen unter dem Radar, ne, mit dem 12-Jährigen, und hast du ja nicht gesehen, was für Millionen verschiedenen Abfüllungen die da haben, 15 gibt es glaube ich auch noch, 18.
Ja, Caribbean Cars.
Und hast du nicht gesehen, aber die, ich erinnere mich, ich hatte mal so einen tollen Signatory Vintage, als sie angefangen haben mit dieser Small Batch Serie, in diesen schwarz-orangen Dosen.
Batch 1 habe ich zu Hause.
Genau, das Ding, das Batch 1, fantastisch, ganz toll. Und ich glaube, Glenlivet, unabhängig abgefüllt, gut gemacht, ist ein ganz, ganz großes Kino. Kann man auf jeden Fall oft machen.
Ist für mich so ein bisschen die gleiche Kerbe wie Glen Grant.
Genau.
Bei ihren Originalabfüllungen oft immer so 40% haben und sowas oder 43. Und rein Bourbon Cask und dann relativ.
Ja.
Ich mag das auch, ne? Aber es ist halt relativ einfach gestrickt. Und wenn du dann in die UA-Welt abtauchst mit irgendwelchen 15, 17, 20-jährigen Sherryfass-Geschichten und so, bei Signatory auch.
Geht doch mal ein ganz anderes Ding auf,
ne? Ja, nicht für, ja, genau, da ist Glen Grant nochmal eine ganz andere Nummer.
Auf jeden Fall, ja, das ist dann auf jeden Fall ganz cool. Nee, macht Spaß. Ja, ihr seht, es gibt auch für uns immer noch so Sachen zu entdecken.
Ja, also auf Entdeckungsreise ist man ja irgendwie dauerhaft, ne? Also wahrscheinlich bis nicht mehr da ist. Aber man ist auch auf der anderen Seite so ein bisschen, dass man schon viel gesehen hat, ne? Also ich glaube, wir haben ja beide schon sehr viel Whisky probiert. Und da ist sozusagen der Sprung zu der totalen Ekstase halt jetzt auch nicht mehr bei der jeder zweiten Flasche, ne? Das war, glaube ich, zu Beginn der Reise ein bisschen anders. Von daher ist man da ein bisschen erwachsener geworden. Alles gut. Kann man sich ja auch mal zurücklehnen und es ein bisschen entspannter angehen.
Ja,
gerade wenn man hier am Feuer sitzt und es so knistert, so schön.
Ich fand es wieder ganz fantastisch. Ich habe ja letztens erzählt in der letzten Folge, dass ich bei den Highland Games in Trebsen beim Jens Fahr am Stand stehen durfte und dort ein bisschen mitgeholfen habe. Die alten Sachen, die alten Abfüllungen davon, ne? Wie groß einfach der Unterschied da ist zu den aktuellen Abfüllungen. Und ich glaube, da sollte man auch einfach wieder so experimentierfreudig sein und sowas mal wieder vergleichen. Ich erinnere mich, als wir unseren Whisky-Stammtisch hier in Leipzig gegründet haben, dieses früher war alles besser Tasting, wo wir aktuelle mit alten Abfüllungen verglichen haben. Das hat total viel Spaß gemacht. Sowas müssen wir mal wieder machen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die kann man relativ häufig tun, ohne dass es für uns langweilig wird, weil das kann man mit so vielen verschiedenen Brennereien machen. Und ich habe jetzt erst wieder eine Flasche, wo wir gerade Glenlivet hatten, Glenlivet 12 aus den 80ern oder späten 70ern mir zugelegt. Bin total gespannt darauf. Weiß nicht, ob du dieses, kennst du dieses Navi Stores? Gab es früher für die Navy in Großbritannien im Endeffekt, haben die, wenn die irgendwo stationiert waren, gab es extra Stores, wo die einkaufen konnten, und da gab es dann immer besondere Abfüllungen.
Ja, okay, das haben die Amerikaner auch so. Die haben in ihren Bases hatten die auch
genau, so sowas.
Amerikanische Supermärkte, wo du halt so die ganzen Bourbons, die es nirgendwo in Europa gab, die haben genau. sozusagen die Whisky-Freaks haben die dann
genau, genau.
bei den Amis gekauft.
Und, genau, und das ja. findest du relativ häufig noch für, bei so alten Abfüllungen eben für schottischen Whisky auch. Und da Glenlivet habe ich eine Flasche, ich glaube, ich habe eine Flasche für Nafi Stores. Das war von diesem Black and White Blend einfach. Ja, früher super günstig. Solche Sachen oder White Heather, also ein Kram, ne? Und auch aber auch Single Malls teilweise. Und da findet man immer, irgendwo poppen da mal so ein paar Flaschen auf, die kriegt man relativ günstig und da kann man wunderbar vergleichen. Und das Schöne ist, die sind meistens 1 Liter und mit 43 anstatt 45 Volumenprozenten, wenn man sowas mal findet. Wenn wir mal die Augen offen halten, also Nafi, N-A-A-F-I, wird es geschrieben. Das ist immer ganz cool, kriegt man noch so ein paar schöne Sachen einfach mal, um da wieder so in so eine andere Welt abzutauchen. Und das interessiert mich irgendwie auch gerade immer noch ein bisschen mehr. Da nochmal so zu vergleichen einfach. Ich habe so ein paar alte Blends offen, was ganz schön ist, was ganz viel Spaß macht.
Da fallen mir zwei Flaschen ein, die ich noch habe, die man auch schön vergleichen könnte. Ich habe einen 21er Glenfarclas. Den habe ich bei Whisky Auctions mal ersteigert. Der müsste so aus Anfang, Mitte 2000er sein. Und den könnte man ja mit einem der letzten noch bezahlbaren 21er vergleichen. Also ich habe, vielen Dank, der Tim reicht mir gerade eine Dose Guinness, sehr gut. Ich würde dir hier gleich mal ein Glas rüberreichen, damit du dir auch was einschenken kannst. Ah, ja. Das war ein sehr guter Gedanke, den ich zwar schon im Kopf hatte, aber noch nicht verbalisiert habe, dass wir einen Guinness brauchen.
Ich bin gut im Gedankenlesen.
Eindeutig.
Das ist der Service-Gedanke, der bei mir total mitlebt.
Du hast mein Gefühlsleben mal wieder komplett antizipiert. Also ich habe, wie gesagt, habe ich bei Auctions mal mitgenommen. Ich glaube auch nur für 80 Euro oder so, in der Corona-Zeit oder so vielleicht, keine Ahnung, nicht so lange her. So einen alten 21er, noch mit dieser Gold-Etiketten vorne drauf, mit dieser goldenen Münze.
Ja.
Ne? Und den müsste man eigentlich, das muss so Mitte 2000 gewesen
sein. Braune Flasche.
Ja, also braune Flasche, genau, aber ja. halt, die sind ja heute, also heute sehen die anders aus. Die hatten früher so eine goldene Münze auf der, oder überhaupt so eine Münze
drauf. Ich weiß schon, genau.
Ja, und davon habe ich einen. Und ich habe mir auch noch clevererweise ein 21er gekauft, als es die noch günstig gab.
Ja.
Also das ist schön. 60 Euro, 65 Euro oder sowas. Also vor 2 Jahren oder so, das ist ja nicht lange her. Und das ist die eine Flasche, die man auf jeden Fall mal da in so eine Runde reinschmeißen könnte. Und das andere ist, ich habe noch einen alten Tamdu 18.
Oh.
Um 2000. 43% abgefüllt.
Oh.
In so einer, die Flasche sieht ganz anders aus, die kennt man gar nicht wieder. Und da gibt es ja jetzt auch einen 18er. Ich habe einen 10cl-Sample davon. Da könnten wir zumindest mal den alten aufmachen und mit dem 10cl-Sample relativ entspannt mal einen Poly verkosten. Und mal so ein Querding, dann braucht man keine Flaschenteilung machen. Mache ich die Pulle einfach auf, fertig. Den habe ich nämlich auch für 80 Euro gekauft. Bei Whisky Antique in Italien.
Mhm.
So ein Gebrauchtflaschenhändler in Italien, der...
Gebrauchtflaschenhändler finde ich
witzig. Gebrauchtflaschenhändler, ja. Also der... Nicht Gebrauchtflaschenhändler, ich laber hier.
Der verkauft leere Flaschen.
Also... da tue ich dem Italiener jetzt ein bisschen Unrecht hier, so war das nicht gemeint, sondern einen, der alte Flaschen verkauft und der auch sozusagen Sammlungen aufkauft und wieder verkauft. Ne? Also das ist genau. sozusagen so ein, wie nennt man das, so eine Mischung aus erster Hand und zweiter Hand, also der macht auch Secondary Market, so das wollte ich damit sagen.
Ja.
Und er hat aber einen guten Ruf und bei dem habe ich diesen... Ich scroll da ab und zu mal durch, ne? Und manchmal hat der so, der schlägt immer die gleiche Marge auf.
Ne? 100%.
Nee, also jetzt beispielsweise einen Glen Morangi 10, ne? Den findest du öfter.
Ja.
Und den gibt's da für, also in der alten Version, die halt irgendwie aus den 90ern kommt oder sowas, ne? Gibt es den für 80 Euro, für 120 Euro und für 300 Euro, die gleiche Flasche.
Okay.
Und das ist nicht der Zustand, sondern das ist, weil da sozusagen dann Leute auf Kommission das bei dem reingestellt haben.
Ah, verstehe.
Ne, für verschiedene Preise. Der macht da einen Aufschlag drauf und fertig. Und deswegen kriegt man da manchmal, wenn man reinguckt, sind da Sachen, denkst du dir, warum ist das so billig, ne? Und ich habe mit dem mal so hin und her geschrieben und er meinte, dass, also die großen Preisunterschiede kommen halt von der Kommissionsware, das ist nicht sein Bestand. Sondern das ist halt quasi was Leute sozusagen bei ihm im Laden reinstellen, die Sammlung auflösen und so. Und das ist, also wie gesagt, sehr, 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 die haben auch tausende Flaschen. Ne? Also der hat mit Sicherheit 5.000, 6.000 Whiskyflaschen in seinem Online-Shop.
Ich glaube, das haben auch die, wie gesagt, wenn ich mir die bekannten deutschen Händler anschaue, das ist dort auch Standard.
Ja, ich wollte nur sagen, also riesen Sortiment. Und da ist ab und zu mal was drin. Und da hatte ich halt, wie gesagt, diesen Tamdu 18 da gesehen. Da habe ich natürlich gleich bestellt. Und das einzige Nachteil ist, du musst halt ein paar mehr Sachen bestellen, weil sich das sonst vom Porto her nicht lohnt, weil Whisky Antique beim Porto halt für die erste Flasche gleich 20 Euro. Dann schlagen, glaube ich, pro Flasche 2 weitere Euro drauf. Das heißt, je mehr Flaschen du kaufst, desto attraktiver wird sozusagen der Preis pro Flasche von Porto. Ne?
Ja.
Deswegen ist es nicht so spannend, wenn du da nur eine Pulle holst, aber holst du zwei der Flaschen, dann geht das schon.
Ja, das kann man dann tatsächlich machen. Und die versenden ja aus Italien dann entspannt.
Genau.
Ich hoffe nicht mit meinem Hass-Paketdienst inzwischen UPS, Alter, kriege ich ein zu viel. Ganz schlimm.
Also dann musst du in meinen Stadtteil ziehen, weil bei uns haben wir immer so relativ sportliche UPS-Ladies, die immer super nett sind.
Nee, bei uns ist es ein Dude.
Nee, bei uns sind immer irgendwie Mädels mit Pferdeschwanz, mit breitem Kreuz und einem netten Lächeln. Und ich freue mich immer, wenn die UPS-Lady kommt.
Echt? Ja, okay, du bist zu Hause, aber bei uns ist so, die gefühlt, du bist zu Hause, die klingeln, du machst die Tür auf, da sind die schon wieder weg.
Wenn du nicht da bist, ist UPS scheiße. Du musst in irgendeinen abgeranzten Laden fahren, ja, ja, der 5 Kilometer weit weg ist.
Irgend so ein An- und Verkauf, wo ich auf...
Videothek, also hier so gebrauchte, ja, ja, DVDs.
Genau,
so,
genau sowas.
Das ist immer so scheiße. Genau, ich glaube, bei uns ist es so ein DVD-Verleih und DVD-Handel. Wo man sich fragt, wie...
Gibt es sowas noch?
Ja, es gibt das noch. Am Konnewitzer Kreuz gibt es sowas noch, so einen Laden. Und ich glaube, das ist der UPS-Shop bei uns.
Ja, die machen wahrscheinlich auch den meisten Umsatz dann mit UPS, so wie das klingt.
Du kommst rein... Und schon hinter der Tür liegen Pakete so gestapelt, also nicht irgendwo vertrauensvoll. Siehst du? In den hinteren Raum.
Ja, ja.
Da sind schon im Eingang liegen die schon, ja, rum. Ja. Und dann sucht der Videothekenknilch erstmal so irgendwie 10 Minuten dein Paket.
Schade.
Ja, das ist nicht schön. Aber wie gesagt, wenn du zu Hause bist, ist UPS geil. Ja. Weil dann sind die super nett und.
Das kann ja sein, aber ich.
Hast du nicht so einen stinkenden
Ich gehöre zur, Arbeit, ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung.
Ich auch.
Ja, ja. Von daher, ich bin relativ selten.
Ich bin nur das Hood-Post, das Neighborhood-Post-Office bei so. Uns in der Straße.
Ja, nee, bei uns wirklich so, als keine Ahnung.
Heimarbeiter in der Stadt.
Wie kommt man denn auf die scheiß Idee, um 10.20 Uhr ein Paket ausliefern zu wollen?
Du, ich kann dir das sagen. Ich sitze dann da und wir haben ja drei Etagen, Erdgeschoss und dann zwei Etagen drüber. Ich sitze meistens oben. Ne, und ich muss dann, ich renne jetzt nicht mehr runter, ne? Ich gehe auf die Dachterrasse und rufe runter, stellen es einfach hin.
Voller Hund.
Ja, also wegen jedem Paket. Ich habe also, wenn ich der Einzige bin, der da ist von den 14 Parteien, die da wohnen, dann bin ich den ganzen Tag noch hoch und runter rennen. Und dann nachmittags kommen die auch alle nach Hause und ich muss hoch und runter rennen, weil das ja auch alles wieder abholen.
Da kannst du da direkt eine Box hin machen, wo die das Paket 5 Euro reinschmeißen.
Du kriegst
müssen.
Von 4, 5 Dienstleistern, kriegst du halt Pakete. Und dann kommen nachher noch 6, 7 Nachbarn und holen den ganzen Müll wieder ab.
Ja, okay.
Das fetzt ja auch nicht.
Nee, das stimmt. Deswegen. Naja, da musst du dir so eine Box hinmachen. Paket nur gegen 5 Euro oder 10 Euro, weiß ich nicht. Ich freue mich aktuell gerade auf jeden Fall.
Schmeckt übrigens gut, dein Guinness hier.
Geil. Auf die kältere Jahreszeit auch wieder, denn die Whisky-Tastings gehen wieder los. Auch für mich, dass ich mich wieder vor ein paar Leute stellen darf und über mein Lieblingsthema schwadronieren darf. Habe ich Bock drauf. Jetzt am Freitag, erstes Tasting im alten Papierlager wieder hier in Leipzig. Falls ihr mal in der Nähe seid, kommt gern vorbei. Schaut einfach mal auf die Seite vom alten Papierlager. Da sind die Tastings auch mit eingestellt. Ich mache nur das mit Whisky. Rum und Gin und Wein und Perlwein und Schaumwein. Das ist nicht so mein...
Was ist der Unterschied zwischen Perlwein und Schaumwein? Der mussiert ein bisschen anders.
Woher weißt du das?
Weil ich mich auskenne. Oh, ich bin älter, ich hatte das schon 1000 Mal, Tim. Ich sauf doch 10 Jahre länger als du, von daher kenne ich mich doch mit so einem
Also ich hätte das jetzt auch gewusst, ja, dass es tatsächlich an der Pellage liegt.
Pellage.
Aber ja, schön. Schön, dass wir darüber geredet haben. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommt mal vorbei irgendwann. Würde mich freuen. Ich habe auf jeden Fall Bock, alle 2 Wochen, alle 3 Wochen so immer mal auf einen Freitag oder Samstag stehe ich da, suche mir ein paar schöne Flaschen raus und wir haben einen schönen Abend zusammen. freue ich mich. Und wir müssen das im Übrigen auch mal wieder machen hier mit unserem kleinen Leipziger Whisky-Stammi, dass wir da mal ein bisschen ein Konzept reinbringen.
Ach, ich finde eigentlich dieses Treffen und Betrinken eigentlich ganz nett. Aber du hast schon recht, so ein schönes Blind-Tasting wäre mal eine coole Sache. Hab ich Bock drauf.
Ja, Blind-Tasting mögen viele nicht, aber zumindest ein Tasting mit einem...
Ein Line-Up, was thematisch ist.
Ein Thema, genau.
Zum Beispiel Verkostung ohne Unterhose oder sowas.
Genau. Oder, ja, alle kommen verkleidet als eine Persönlichkeit aus der Whisky-Industrie.
Aus der Whisky-Industrie?
Ja, klar.
Dann kleben sich also ein Schnäuzer auf und sind dieser Dalmore-Typ.
Wie heißt der da? Ja, ja, genau.
Henderson? Nee, wie heißt der?
Nee, der heißt anders. Aber genau der Typ. The Nose.
Alle so ein Silberschnäuzer.
Und alle fucken ihren Whisky erstmal auf den Boden, dann wird sie ihr Glas. Dann
bei wem sind wir hier heute? Also zum Glück nicht bei mir.
Aber ich nehme jetzt mal mein Glas und mache auch mal. Hello. How are you? Quite well. Thank you.
Ja, genau. Was haben wir denn jetzt hier im Glas, Tim?
Ja, wir sind bei mir im Garten und ich habe ja bei mir im Garten meine Living Bottle immer stehen und ich habe jetzt einfach mal einen Schluck Living Bottle eingegossen. Beste Reste!
Ist da noch was in den Nutella-Drain drin?
Da ist nichts mehr
für den Kern?
Nein, da ist kein fetter Kern aus dem, das war Madeira-Fass und ist nur die Flasche noch. Die Flasche, die ziehe ich mit mir schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Es gab eine Apfelserie. Des Whisky-Shops Wick. Und Wick hat mal, ich überlege gerade, wie hieß sie denn, diese Apfelserie. Da gab es 3 Flaschen, einen Tobermory, Macduff und...
Nee, ein Fetterkern.
Und ein Fetterkern,
den,
ne?
Fetterkern haben wir auch zu Hause.
Genau, und der Fetterkern war aus Madeira-Fass flüssiges Nutella.
Da waren so schlecht gezeichnete Mädels drauf.
Genau, so, Sujet so hieß die Serie. Die Sujet-Serie. Ja. Sujet, ist das nicht irgendwie so ein Entwurf von Zeichner oder so ein Kram?
Eigentlich für die Whisky-Industrie nicht pornografisch genug. So, um so richtig zu begeistern.
Ja, und leider auch sehr schön eigentlich. Sehr die Flaschen.
Viel zu künstlerisch.
Aber die Flaschen waren schön. Das Label war schön. Da war alles richtig gemacht. Also, das war echt cool, so diese Anfangssachen.
Den habe ich leider nicht gehabt.
Und die Flasche, die schleppe ich mit mir rum, weil die ist einfach. Der Korken ist geil, die Flasche ist geil. Da ist alles super dran. Da habe ich einfach das Label irgendwann abgemacht, habe da mit weißem Edding drauf geschrieben. Damals, als ich noch den Blog hatte, da hieß die Flasche immer Mr. Barleycorn Blended Malt. Weil da ging immer auf jeden Fall nur Single Malts rein. Und ist auch immer noch so. Aber diesmal habe ich ein bisschen geflunkert. Vielleicht riechst du es ja. Sind zwar nur Single Malts, was an Whisky dran ist, aber ich habe die Flasche noch ein bisschen gepimpt mit vielleicht 5-6 cl Portwein. 20-jährigen Grahams.
Also ist es nicht mehr nur Single Malt.
Es ist kein Single Malt. Es ist auch überhaupt gar nichts mehr, was damit zu tun hat. Es ist ein Mixgetränk inzwischen.
It's nothing.
Aber das ist geil. Für einen Garten.
Bottle Cocktail.
Ja, Bottle Cocktail, genau. Ja, ich habe die Corona-Welle voll mitgenommen und den Trend erkannt. Und dachte mir so, probiere ich mal.
Kann man auf jeden Fall machen. Also Port.
Du hast das doch mit
Sherry.
Mit im Sherry Artback. Im Artback gemacht, ne?
Ja, Artback 10 und Artback Ugedal.
Ja.
Habe ich, ich glaube der 10er war das, da habe ich sogar richtig 5, da habe ich so eine Artback 10, habe ich so ein Achtel rausgehabt und dann habe ich das mit Sherry aufgegossen oder Roso.
Ja, und ich habe das ähnlich gemacht, wie gesagt, mit dem Grahams 20, habe da ein bisschen was, nicht viel, das war wirklich, oben war dann der quasi so überflüssige, halb ausgetrunkene Samples da rein entleert und ich dachte mir so, oh komm ey, die hast jetzt seit 3 Jahren nicht getrunken, trinkst du halt auch nicht. War meistens irgendwelche dunklen Sherry-Suppen, deswegen war der sowieso schon dunkel und dann habe ich da oben noch, weiß ich nicht, 5, 6, 7 cl Portwein mit reingemacht und der hat, man schmeckt den auf jeden Fall.
Ja, kann man machen.
Ne?
Gerade zum Abgang hin wird der Wein immer stärker, ne? Auf der Zunge. Ist schön. Ja, ich finde dieses Thema Living Bottle sowieso cool. Ich habe ja so eine, wie habe ich das gehört? Also ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber der Ralfi hat es gesagt, Infinity Bottling. Also
genau.
Etwas, was nie leer ist. Das habe ich ja, ich habe seit 2016 oder so habe ich eine Flasche, wo immer noch so ein 2-3 Finger breit drin bleiben und dann fülle ich die wieder auf.
Ja.
Dann stelle ich wieder ein halbes Jahr weg. Und ich habe jetzt Ostern beim Segeln abends in der Bar habe ich sozusagen die Flasche. Ich habe gesagt, Leute, es war so eine Halb-Liter-Flasche, habe ich gesagt, zwei, drei Finger müssen drin bleiben, zwei Finger.
Ja.
So eine schlanke Halb-Liter Flasche. Und die habe ich dann.
War die von Thü?
Nee, ist keine Thü-Flasche, das war diese von Meadowside Blending, dieser rauchige Blend in so einer Halb-Liter-Flasche, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Ja.
Da gab es mal so zwei, drei Batches von, ist auch schon wieder gone.
Gab es auch aber wieder jetzt immer mal.
Ja?
Ja, das Ding. Das war ja der erste, da hat man ja irgendwie vermutet, irgendein Eila-Kram. Dann ist man relativ schnell drauf gekommen, dass es höchstwahrscheinlich ein Peated Loch Lomond ist.
Also den ersten hatte ich auf jeden Fall.
Ja.
Der war gut. Und
ja,
wie gesagt, die Flasche fand ich ganz nett. Und das war sozusagen dann die Living Bottle Flasche. Die muss gar nicht so groß sein, finde ich. Ne? Weil da geht es ja darum, dass das auch relativ schnell voll ist. Dann stellt man es weg.
Ja.
Und die steht jetzt wieder seit Ostern steht die halt wieder aufgefüllt mit Resten, mit Zeug da. Und wobei ich gucke immer, dass ich dort, also was heißt gucke ich, da ist vermehrt Peated-Zeug drin bei mir. Also die ist bei mir immer sehr rauchig.
Ja, aber wo du gerade Meadowside Blending sagst, das ist wirklich einer der wenigen bekannteren unabhängigen Abfüller, die auch kontinuierlich noch Stuff rausbringen. Was total eingeschlafen ist, wann hast du die letzte Wims-Flasche gesehen? Weißt du, was ich meine?
Die haben doch jetzt ein anderes Design.
Naja, genau. Die haben,
welche, aber wenig.
Die haben jetzt nur noch dieses so neue Pellets Design.
Und sowas und ganz alte Sachen und so.
Ja,
die kommen, Mordler, 25 Jahre.
Nur die Einzelflaschen, die es nur über diesen Club gibt, genau, wo du dich halt per Newsletter anmelden musst. Aber früher war es ja so, du hast die in normalen Shops gekriegt.
Sowas, genau.
Nee, also nicht diese Blends, die haben
die hier. Noch.
Spice King, so, das gibt's alles noch.
Ja.
Ich meine wirklich die Sachen, es gab so 98er Bunners, Mordlach, es gab viel Bowmore,
Glen Keith,
genau, all der Scheiß, das gibt es nicht eine Flasche, habe ich dieses Jahr gesehen von denen, die in dieser normalen Range, was jetzt nicht diese super High Premium 30 Jahre alt Zeugs ist, rauskam irgendwie, nicht eine. Ja, und das zeigt wieder dieses, was wir vorhin kurz besprochen haben, das
dünn.
Die unabhängigen Abfüller und auch namhafte unabhängige Abfüller wahrscheinlich echt nicht mehr an gute Fässer kommen. Ne? Dass das echt langsam die Luft irgendwo so ein bisschen dünn wird, wenn du dieses Geschäftsmodell aufgezogen hast. Und ich glaube auch Wims, haben die nicht auch selber irgendwo eine Brennerei? Ich weiß es nicht genau.
Ja, denen gehört Cotswolds, oder?
Irgend sowas. Ich weiß es nicht
genau. Ich glaube hier in Lowlands dieses, wie heißt es, Cotswolds?
Ja, Cotswolds gibt's. Scheiß Name. Aber ja.
Ich glaube, die sind das. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
Ja.
Ich glaube, das ist Cotswolds. Cotswolds.
Okay.
Cotswolds.
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 Was ich gesehen habe, was mich interessiert hat, wo ich auch überrascht war, es gab 2000 und schieß mich tot, 22, nee, 21 oder 20 war das. Ich glaube, es muss 21 gewesen sein. Gab es diese erste Abfüllung von Tora Wake?
Und ja.
Dann war es da super still. Gab es gar nichts mehr.
Es gab eine zweite, gab es glaube ich noch.
Okay, dann gab es da ein oder zwei Abfüllungen. Und dann, aber für mindestens ein Jahr war da komplett Funkstille.
Zwei Jahre bestimmt.
Ja, war ja nichts. Und jetzt kam da wieder eine neue Abfüllung raus.
Genau.
Die haben jetzt wieder einen neuen rausgebracht. Bei der Brennerei bin ich mir nicht sicher, was ist denn jetzt das Ziel irgendwie? Ich würde da gerne probieren, weil ich habe den ersten probiert.
Aber die neue Flasche ist ja auch eigentlich keine neue Flasche.
Sondern?
Das ist der aktuelle in Fassstärke.
Okay,
das ist aber einfach nur die Cask Strength Edition von diesem Glen Arm oder wie der heißt.
Ja, aber ich dachte, das ist der Name der Abfüllung und das müssen doch... Oder? Dann habe ich es nicht richtig verstanden.
Also ich glaube, das ist das gleiche Rezept. Also
genau.
Sind sozusagen die gleiche Fassauswahl, nur halt jetzt in Fassstärke.
Genau, das ist ja in Ordnung. Aber halt jetzt mal ein neues Jahr und endlich mal irgendwie ein bisschen Nachschub.
Weil ja, also es ist das gleiche Batch, nur in Fassstärke, sondern...
Interessiert mich das schon.
Der heißt genauso, so also der hat den gleichen,
ja.
Der hat den gleichen Namen, wieder Glenn irgendwas. Und ist dann halt aber in Fassstärke. Ist mir aufgefallen, hat Diensten auch gemacht. Diensten bringt jetzt den Virgin Oak als, oder hat ihn schon rausgebracht als Fassstärke.
Der Virgin Oak.
Das ist eine 22-Euro-Flasche.
Komischerweise eigentlich. Ganz geil für 22
genau.
Euro immer.
Und
ja.
Der kostet jetzt aber als Fassstärke auch irgendwie 70 Euro oder sowas. Macht irgendwo keinen Sinn, weil der hatte vorher schon 46%, jetzt hat er 60.
Würde ich niemals kaufen. Also, ja, würde ich niemals
kaufen. Wenn der 40 kosten würde, würde ich sagen, ja, vielleicht. Ne?
Mich nervt ja sowieso 60%
ja, irgendwas. Ja, auch. Aber ich will nur sagen, also ich finde halt den Sprung da halt Quatsch.
Ja.
Ne? Aber das ist mir aufgefallen, weil die beiden Flaschen sind nahezu gleichzeitig, habe ich die gesehen. Weil ich mir dachte, ist jetzt hier wieder Fassstärkenzeit hier auf einmal, aus dem Nix. Kommt das jetzt her?
Ja.
Ne? Zwei Originalabfüllungen, die sagen, wir müssen jetzt eine Fassstärke rausbringen. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant, vielleicht als Trend für die Trendverfolger unter euch. Ne? Achtet mal drauf, ob jetzt hier der Fassstärken-Run kommt jetzt zum Jahresende, dass die alle nochmal eine Fassstärke auf den Markt
kommen. Ach, geht mir auf den Sack mit ihren scheiß Fassstärken. Ich mag auch mal eine Fassstärke, aber eine Fassstärke von über 60% geht mir leider auf den Sack. Eine gut gereifte Fassstärke, die ein bisschen Alter hat, die runter schön auf 54%, 55%. Ey, ist geil, Alter, macht total viel Spaß, Alter, ist richtig gut.
Wenn ein Whisky aufgrund des Alters auf 50, 51, 52 runter ist, ist das total doof.
Aber eine verkackte Flasche mit 67 Volumenprozenten mit 10 Jahren rauszubringen,
ist so der Highland Park Spaß, den man dann hat, ne?
Ja, Bunna macht das ja Bunna, in Größenordnung. Highland Park, genau. Aber auch die Dienstens teilweise gab es da ja unabhängig abgefüllt zumindest.
67% hier bei Marco Bonn, glaube ich.
Ey, mal, was, ne, soll der Scheiß? Haben die einen Schuss gehört?
Ja.
Ich weiß nicht, aber anscheinend scheint es ja die Leute zu kaufen.
Ja, aber wenn jetzt die UAs auf diesen Zug aufspringen, scheint es ja auf jeden Fall einen Markt zu geben. Jemand vielleicht vorher nicht gesehen hatte, ich würde den jetzt auch gar nicht so als wichtig ansehen. Bei Highland Park, wie gesagt, ich mag Highland Park, aber da würde ich mir lieber wünschen, die schreiben eine 8 drauf und machen dann einfach 50%. Weißt du, was ich meine? Als sie sagen, ein bisschen höhere ABV und dafür, wenn auch ein junges Ding, aber zumindest irgendein Alter drauf und nicht, wo du denkst, das ist jetzt hier so overloaded Schrott mit 3 Jahren Alter oder 5 oder so. Ne?
Ja, ich mag Highland Park auch. Also ich habe das wieder entdeckt letztens, Highland Park und Bunna.
Ich freue mich ganz kurz, wir haben ja letztes Mal über gesagt, jetzt hoffentlich wird das Wetter schlecht, dann kann man wieder Tali trinken, Taliska. Das gleiche finde ich ist Highland Park, das ist auch so ein Ding,
ja.
Da muss so ein bisschen Herbstwetter sein, ja. Ne? Dann schmeckt Highland Park auch geil wieder.
Ich bin ja immer noch, also das ist ja so ein Ding und das ist das Einzige, wo ich mal wirklich, glaube ich, nochmal Geld in die Hand nehmen würde für eine Flasche. Ich hätte gerne so eine Flasche, so eine Dumpy Bottle von Highland Park 12. Die vor dem, du weißt ja noch, die wir haben, die Flasche.
Ja.
Vor dem diese, die so wirklich Dumpy ist, aus den 80ern. Ja. Nicht die 90er Dumpy, sondern die 80er Dumpy. Und dann könnte ich nämlich die Reihe voll machen, weil ich habe bis danach habe ich quasi alle Highland Park 12 Flaschen. Und dann könnten wir so ein 6-Flaschen-Tasting mit Highland Park 12 Overtime machen. Da hätte ich mal Bock drauf.
Ja, aber ich glaube, die sind jetzt schon teuer, ne?
Ja, ich glaube, 200, 300 Euro.
Ich habe gesagt, du bist bei 300 plus, hätte ich jetzt gedacht. Aber kann schon sein, auch 200, weiß ich nicht. Das ist die Frage, wo man es günstig bekommt.
Ja. Ne? Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwann mal jemanden finde, der ein Haus kauft und da ist unten im Keller eine Kiste davon drin. Und dann sagen die so, oh, wir haben ja sowas, das trinken wir nicht. Tim, könntest du mal gucken? Und dann sage ich, oh, das ist leider schlecht, aber ich entsorge es für euch.
Genau. Weißt du, es gab doch mal, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, so mit Johnny Depp, wo es ging so um alte Bücher. Und da war Johnny Depp so ein Buchhändler und dann ist der bei so einem Buchsammler verstorben. Und Johnny Depp so als windiger Buchhändler kommt so in dieses Haus rein mit dem Verstorbenen, also wo sozusagen die Erben sitzen. Und die sagen, ja, Sie als Kenner und so, Sie müssen sich das mal angucken. Wir haben ja so viele Bücher und der geht so durch die Reihen und sagt, tut mir leid, aber das ist eigentlich alles ziemlicher Schrott, was Sie hier haben. Da ist nichts Gutes dabei. Da hat eigentlich ziemlich einen Schwachsinn gesammelt. Diese eine Ausgabe vom wie heißt nochmal hier, der Don Quixote hier, wie heißt der nochmal, der Autor? Ach, du weißt schon, was ich meine, ne?
Nee, weiß ich nicht. Don Quixote kenne ich, aber ich kenne den Autor leider nicht.
Ich habe es sogar mal gelesen, den ersten Band zumindest. Ach fuck, ich komme gerade nicht drauf, ist auch egal. Auf jeden Fall davon so eine hundsalte Ausgabe, sagt er so, das würde ich als Liebhaber, da würde ich Ihnen irgendwie $5,000 für geben oder so, aber nur weil ich sammle halt diese Reihen und so, aber so richtig wert hat das nicht. Dann haben die ihm das verkauft und er ist damit dem einzigen Schatz in der ganzen Sammlung rausmarschiert.
Ja.
Die quasi irgendwie 5 Millionen wert war oder so, keine Ahnung,
weißt du
so.
Scheiße, wirklich.
Das war so der Film, ne?
Da musst du ein Pokerface haben.
So fing der Film halt an, der hat die voll abgezogen. halt Amerika, ne? Also da gibt es ja auch wo vermeintlich so klischeehaft zumindest dieses Hauptsache, man zieht andere ab, Prinzip gilt. Aber auf jeden Fall ist ja das sowas zumindest, was mal cool ist, wenn man bei jemandem ist, der jetzt keine überzogene Erwartungshaltung hat und sagt, ich habe hier einen alten Blendstein, ich will da 100 Euro für haben, nur weil der alt ist. Ne? Weil ich habe irgendwo bei einem ARD morgens Frühstücksmagazin habe ich gehört, dass alter Whisky teuer ist.
Die haben bestimmt so einen Podcast gehört. Dram Good heißt er, glaube ich.
Nee, glaube ich nicht. Wir sagen sowas nicht. Also wir sagen Mordlach, Ben Nevis. Ach, hier, pass auf, muss ich was erzählen? Ich habe mir heute eine Ben Nevis Flasche gekauft. Eine alte Flasche, also nicht richtig alt, so ein bisschen alt. Und zwar hat jemand in einer privaten WhatsApp-Gruppe die alte Flasche vom Traditional,
ja,
McDonald's Blend,
ja, ja,
angeboten. Und so der seine Sammlung reduzieren wollte. Und da habe ich direkt zugeschlagen. Also in dieser alten, schmalen, langen Flasche.
Ja, ja.
Genau, weil geiler Whisky. Habe ich gleich gesagt, okay, nehme ich. Passt.
Ja, kann man machen.
Habe ich mal wieder Whisky gekauft heute.
Mensch!
Ja, verrückt.
Es passiert noch Wunder. Es passiert noch Wunder.
Ich hatte den einmal vor vielen, vielen Jahren und der hatte einen Schraubverschluss. Und dann sind die auch irgendwann auf Korken umgestiegen.
Ja. Und hat er jetzt einen Schlauchverschluss. Kennst du noch die Flasche mit dem Schlauchverschluss? Wo du direkt quasi anstatt mit einem Trinkhalm oben den Schlauch dran hattest?
Genau, einfach einen Trinkschlauch. Das waren so Flaschen, die man extra damit in so einen Trinkhalm stecken konnte, links und rechts.
Stimmt. Mit dem Schlauchansatz oben drauf. Belüftung mit drin, geil. Läuft.
So ein geiler Ben Nevis Trinkhelm.
Oh, jetzt wird's albern.
Ja, nee, also es war die Version mit Korken.
Okay.
Aber also das ist sozusagen,
aber bevor die auf die.
Ne, die haben ja auf diese normalen Ben Nevis Flaschen.
Ach ja, genau, ja.
Und das war noch eine von diesen schlanken.
Ja, aber die schlanken gab es noch relativ lange. Die gab es noch relativ lange.
Ja, genau.
Hat halt keiner gekauft. Oder nee, wenige.
Hat keiner gekauft, war auch nicht teuer. Also ich habe jetzt, der wollte 65 Euro inklusive Porto haben. Ich glaube, ich habe damals auch einen 60er für die Pulle bezahlt oder 50 oder so. Vor vielen Jahren, vor 5 Jahren, vor 6 Jahren, als ich mir den gekauft habe. Oder vor noch länger her, weiß ich nicht.
Ja.
Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ey klar, nimmst du mit, der war geil. So ein leicht rauchiger Ben Nevis Blend fand ich cool.
Ja. Das ist sowieso dieses Peated Ben Nevis irgendwie.
Aber das ist Back to the Roots, ne? Ich habe gesehen, ich dachte, da habe ich eine gute Erinnerung dran. Ja, der ist es, den will ich haben.
Ich habe zu Hause irgendwo eine Flasche, ich weiß nicht, vielleicht die Nerds unter euch kennen das vielleicht. Es gab mal von Douglas Lang eine Apfelserie, dieses, nicht House of Cards, Consortium of Cards hieß es. Consortium of Cards, da gab es einen Mordlach und noch ein paar andere. Dann Lafroy war dabei. Und ich glaube, da gab es auch einen Ben Nevis, wenn ich richtig gehe. Und ich glaube, ich habe den Mordlach davon. Und das ist ein Peated Mordlach zum Beispiel. Was total interessant ist. Also ein relativ rauchiger. Ich weiß nicht, wo der Rauch herkommt. Hat Mordlach jemals irgendwie was? Nee.
Du, pass auf, ich habe ja auch mal, wir haben doch im Podcast schon drüber geredet vor langer Zeit, dieser 7-jährige Mordlach Very Cloudy.
Ja, der hatte so ein bisschen Peaty.
Rauchig.
Der war komisch, ja.
Ne, der war auch rauchig.
Aber wo kommt das her?
Ich glaube, das Rauch in einem Whisky, es kann ja mehrere Gründe haben. Das erste ist, die Gerste wurde über Rauch gedarrt, ist der Klassiker. Ne? Die zweite Variante ist, die Fässer, in denen man das Destillat reingepackt hat, haben vorher rauchigen Whisky enthalten. Ne? Also eine mindestens Second-Fill-Belegung mit vorher Lafroy oder irgendwas anderem.
Ja.
Ist ja nicht unüblich. Ne?
Ja, brauchen wir ja nur Ardmore anschauen, die immer die Lafroy-Fässer verwendet haben.
Teilweise. Wenn sie heavily peated machen wollen und nicht nur ihren normalen.
Ja, genau.
Ne? Genau.
Aber das, ja.
Variante 3 ist Apfelanlage nicht sauber.
Ne? Heutzutage glaube ich was nicht.
Ja, aber ne? Also gibt es auf jeden Fall, sprich ein unabhängiger Abfüller, der in kleinen Batches macht.
Ja, die Abfüllanlage ist ja trotzdem.
Lafroy durch und die ersten 2-3 bis 20 Flaschen haben vielleicht noch ein bisschen Rauch.
Ja, okay, könnte sein, gekriegt, ja.
Ne? Das könnte, für eine einzelne Flasche, nicht für 300 Flaschen, aber es könnte zumindest sein. Was gibt's noch für
Gründe? Na, weißt du, was mein Grund sein könnte, was ich mir überlegt habe? Dass du zum Beispiel, wenn Talisker als auch Zugpferd für Johnny Walker einfach mal dicht ist, weil die irgendwelche Sanierungsarbeiten vornehmen und dann den Spirit in einer anderen Brennerei brennen und dann einfach sagen, na gut, wir machen das halt bei Mordlach oder so, dann kann das ja auch passieren. Das haben die ja, das war ja schon öfter.
Aber dann ist ja trotzdem
oder kein Talisker. Und so, dann ist es kein Talisker, dann ist es ein Mordlach, der aber mit rauchiger Rezeptur gebrannt wurde auf der Anlage.
Genau.
Wie der
Craig and Moore?
Craig and Moore gab es ja zum Beispiel auch, genau, ja. Sowas.
Genau, und mir fällt noch eine weitere Variante ein, die habe ich jetzt völlig vergessen, hat auch wieder mit den Fässern zu tun. Es gibt ja manchmal so Barrel Char.
Ja.
So nah, wo du nicht so sicher bist, ist das Rauch oder ist das
ja.
Fast so, ne? Also das kann natürlich auch noch ein Thema sein, wobei das ehrlich, das ist ja eher so eine Holzwürze, aber da ist.
Aber ich erinnere immer wieder gerne an den 92er Ockentoschen, der sowas von krass
ja.
An Rauch erinnert hat, wo du dachtest, wo kommt denn das
Waldhaus her? Am See.
Waldhaus am See Abfüllung, Ockentoschen 92.
Legendär. Alter. Grüße gehen raus an Mario Besoke von Stillman's Dram, der den am Stand hatte bei sich.
Ja.
Und der hatte mehrere Flaschen von denen, gab es auf jeden Fall mehrere Veranstaltungen, hatte der den immer irgendwie da und ich immer, ja. Wenn ich da, also zwei, dreimal habe ich dir gesagt, hast du noch den Waldhaus am See Ockentoschen? Der so, ja, hab ich noch da. Na komm hier. Gleich mal 2CL drüber, weil der war genial.
Das war wirklich abgefahren, ne?
Und 20 Jahre plus, Bourbonfass, rauchig.
Aber dann habe ich den im Glas gehabt und für mich rauchig, wirklich. Und ich gehe zum Jens Fahr hin, der riecht da rein und sagt so, nö, das ist kein Rauch. So, und denke ich mir so, okay, ich habe schon einige Whiskys verkostet, mach das schon ein paar Jahre.
Ich habe schon einige Whiskys verkostet.
Und der Jens stellt sich da hin so, das ist kein Rauch. Also diese Nuancen rauszuschmecken, dass dieser verfickte Rauch einfach mal nicht vom Malz kommt, sondern irgendwie eigentlich Fasswürze ist, ne? Das ist dann schon ein ganz großes Kino und da merke ich, dass wir eigentlich noch gar nichts können.
Noch gar nichts können würde ich nicht sagen, aber wir sind vielleicht nicht das absolute Trüffelschwein, aber es ist ja auch okay. Also wie gesagt, ich glaube...
Das habe ich eh abgelegt, glaube ich. Also inzwischen ist es wirklich so, schmeckt oder schmeckt nicht. Ist für mich wirklich so die Komponente, die für mich wichtig ist. Und ich kann, glaube ich, einen guten von einem schlechten Whisky unterscheiden. Und alles andere...
Also ich glaube, das ist sowieso wichtig, ne? Dass man genau das noch kann. Und nicht in alles, was hineinredet, was irgendwie vermeintlich gut ist. Nein, ich glaube, du hast völlig recht. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich mir Jens angucke, der hat ja oft auch die Aufgabe, professionell auf Proben drauf zu gucken und ja, all diese Dinge.
Ja.
Da hast du natürlich einen anderen Blick für die Themen, wo wir einfach auf der Genussebene unterwegs sind. Ne? Und nicht auf einer,
ja.
Also du ja ab und zu auf der professionellen Ebene, aber ich bin ja rein auf der Genussebene unterwegs und dann hast du eine andere Sicht auf die Dinge und natürlich auch ein ganz anderes Verkostungsding. Ich finde auch zum Beispiel, dass es völlig anders ist, wenn ich alleine Sachen bei mir zu Hause probiere und verkoste, als wenn ich das mit dir zusammen mache. Auch nochmal, völlig anders.
Ja, schmeckt immer besser, wenn wir das zusammen machen.
Schmeckt immer viel, viel besser, weil die Umgebung so schön ist.
Mit ja. Das ist
wie Italienurlaub für mich, ne, wo man dann Wein trinkt und oh, der ist aber lecker.
Ja, nimmst mir nach Hause und denkst, oh, scheiße, was ist das? Ja, das stimmt, die Umgebung macht da immer extrem viel mit aus, das ist absolut so. Und das ist mir letztens aufgefallen, nämlich ich hatte bei...
Deswegen schmeckt auch sein Hausblend hier so gut, ne? Eigentlich voll die Brühe, aber hier am Lagerfeuer, weißt du, schön
mit... Nee, da weiß ich einfach, welche Knöpfe ich drehen muss. Ich habe einfach nicht zu starke Whiskys reingepackt, ja, und dann einfach schön... Doch mal 50 CL Port. Also eigentlich hat er nur noch.
Ist eigentlich nur noch, ist eigentlich Portwein mit Whisky drin.
Da hat nur noch 30 Volumenprozent.
Ich habe mich schon gewundert, warum du mich noch einen eingegossen hast. Nein, wir probieren mal was anderes heute an, oder? Schauen wir nur einen dritten?
Ja.
Noch was Schönes mit Rauch?
Was Schönes mit Rauch? Also ich hätte was Schönes mit Rauch da. Und zwar ein Lafroy aus dem Oloroso Cask von Meadowside Blending. Das wäre eine Möglichkeit.
Variante 2 wäre der Baumor, den ich mitgebracht habe.
Oha!
Der ist nämlich nicht ganz so stark. Der wäre vielleicht vorher nochmal, falls er dann noch auf den Lafroy geht, weil nach Lafroy kommt nichts mehr.
Nee, und der Baumor ist tatsächlich, ja, lass uns den Baumor machen und dann ist aber auch wieder Ende im Gelände, mein Freund.
Ja, dann würde ich sagen, spielen wir mal die Gläser.
Ja, ich nehme gerne ein gutes Zwieber. Zwischenwasser ist wichtig. Sehr gut, ja, also vielen Dank.
Einen Schluck. würde mich schon nicht umbringen, die Blubberblasen da drin. Hm? Ist ja auch nur Medium.
Ist kein Medium, ist stilles Wasser.
Achso, okay. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte, das ist eine Mediumflasche, oder? Mhm. Nee? Das sah so grün aus.
Ist sehr grün. Aber beim Lidl.
Das sind einfach Algen.
Nein. Beim Lidl ist einfach das stille Wasser in grünen Flaschen abgefüllt. Ist so. Ich habe hier in der Nähe von meinem Garten ein Haus- und Hof-Lidl. Relativ nah, da war ich vorhin nochmal. Das war die beste Investition des Jahres inzwischen für mich. Ich habe mir für mein Rennrad einen Fahrradkorb für vorne dran, oder so ein, wie nennt man, so ein Rack vorne dran gebaut. Und da passt genau ein 6er-Träger Wasser drauf. Warte mal kurz, ich muss hier kurz mal reinriechen, welches Glas das war. Ja, das ist das saubere. Vielen Dank. Genau, und da passt genau ein 6er-Träger Wasser drauf auf das Fahrradrack vorne. Und das habe ich so ein schönes Rennrad vorne mit Körbchen dran. Das macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und da war ich vorhin nochmal nämlich fix im Lidl und habe für uns Wasser geholt, denn hier im Garten ist mir ein bisschen das Wasser ausgegangen. Zumindest das Trinkwasser. Man hat ja dann immer so Braunwasser hier, wo man dann Blumen gießen kann und mal einen Pool voll machen kann. Aber unbedingt trinken, weil das ja durch so Gartenschläuche läuft und so, möchte ich das jetzt nicht. Mhm. Deswegen habe ich extra heute nochmal schön eine große Packung Wasser gekauft. Bowmore ist so ein Ding, liebe ich. Und das hat lange gedauert, dass ich Bowmore zu schätzen weiß inzwischen. Und es ist wirklich fantastisch. Wir hatten ja schon mal den 15-Jährigen, den ich mal gekauft hatte von Douglas Lang, der ja fantastisch ist.
Ja.
Das ist sehr, sehr schön. Aber auch, wie gesagt, haben wir auch schon relativ häufig drüber gesprochen. Der 15-Jährige, damals noch Darkest, original abgefüllt, ist auf jeden Fall eine Bank. Und Bowmore macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Leider, vor allen Dingen der, den du hier mitgebracht hast, gar nicht mehr zu haben. Ne? Manzanilla Cask ist das, oder?
Bowmore Distillery, The Vintners Trilogy.
The Vintners.
Vintners?
Die Weinmacher.
The Vintners Trilogy, Manzanilla Cask, 18 Jahre alt, 52,5%. Ein Sample, was ich beim. Ich habe den Schrank durchstöbert, was passt denn zu Lagerfeuer? Und ich finde, Bowmore passt immer geil zu Lagerfeuer.
Das ist so eine Flasche, wenn ich die als Großflasche kriege zu einem anständigen Preis, dann werde ich sofort schwach. Das ist. Der war damals, keine Ahnung, ich glaube, der hat irgendwie 90 Euro gekostet oder so. Und. Ah, oh, Bombending. Richtig, richtig schön. Und ich freue mich gerade total, dass ich den mal wieder im Glas haben darf. Vielen, vielen Dank, das ist ein kleines Happening, lieber Oliver. Ah, und der hat eben alles, der Rauch ist geil eingebunden, der hat eine schöne Frucht, der hat eine düstere, salzige Seite irgendwo.
Ja. Ja. Du, wir machen den Podcast ja jetzt mittlerweile fast 5 Jahre und ich erinnere mich an unsere Anfangszeit des Podcastes, wo ich dir mal erzählt habe, was meine erste Bowmore-Begegnung war. Also die treuesten Hörer unter euch, die werden die Story schon kennen. Ich habe damals in Magdeburg gewohnt. Das war 94, glaube ich.
Ach ja, da wurde ich, glaube ich, eingeschult.
1994, da bin ich Hand in Hand mit meiner damaligen Freundin.
Hey, Alter, da warst du 14.
17
warst du, 94.
17, genau. Ja. Da bin ich mit meiner damaligen Freundin Hand in Hand in dem Arbeiterstadtteil Buckau, wo es nur Kohleöfen gab. Bin ich im Winter, haben wir irgendwen besucht und wir sind dann so Hand in Hand, dann so im Winter über diesen nicht geräumten Fußgängerwege gelaufen. Der Schnee knirschte so unter unseren Stiefeln und es roch nach diesen überall dampfenden Kohleöfen, die Leute in den Altbauten hatten. Und ich habe meinen ersten Bowmore 12 getrunken,
ja.
Habe dran gerochen und habe genau das Bild wieder vor meinen Augen gehabt, dass ich da durch Buckau laufe mit meiner damaligen Freundin und genau diesen Geruch, ne, von diesem Eis, dieser Kälte, diesen Kohleöfen und vielleicht so ein bisschen vielleicht ein bisschen der blumige Duft von meiner Frau, von damaligen Freundin.
Ich will jetzt nicht sagen French Whore Perfume.
Ich glaube nicht, dass es Veilchen war, aber Bowmore 12 hat ja auch diesen Veilchengeruch nicht mehr. Ne? Aber ein bisschen so dieses Blumige und so. Ich habe auf jeden Fall voll diesen Flashback gehabt auf diese Szenerie so. Total krass, bei meinem ersten Bowmore.
Das Schlimme ist bei dem hier, es passt alles zusammen. Das Fruchtige, diese dunkle Frucht, dieses ausbalancierte, der Rauch, schokoladig ein bisschen, also kakaoig eher. Ich hasse den Begriff eine Melange.
Ja, man kann es auch sagen, so muss Whisky, ne?
Ja, kannst du nichts sagen, ne? Danke.
Ja, zum Wohl.
Fährt mal wieder ein Güterzug im Hintergrund. Der ist perfekt untermalt. Fährt ein bisschen Kohle rum. Und trocken auf der Zunge. Ja, nicht zu süß.
Ja. Ja, er hat schon eine schöne Süße, aber es ist
und auf gesagt, den,
sehr balanciert.
Auf so, den ne? Zungenflügel, also links und rechts an der Zunge, kommt das Salzige ein bisschen durch jetzt. Prickelt ein bisschen. Aber leider ein kurzer Abgang.
Trotz ist der 48, was hat der? 52, ne?
Ne, das Problem an der Sache ist nämlich, dass das so eine Flasche ist.
52,5.
Die machst du am Lagerfeuer mit einem guten Freund, wenn du am nächsten Tag nicht arbeiten musst, leer.
Ja, definitiv. Ich finde sowieso, Beaumonts mit einem guten Fass sind echt Zech-Whiskys. Ne?
Ja.
19er von Amazon.
Ja. Oh, schlimm.
Rotweinkask oder sowas, ne? Ist auch eine absolute Zech-Flasche.
Ja.
Gefährlichst des Todes. Habe ich mir übrigens noch eine nachbesorgt mal.
Hast du?
Ich hatte die ja nochmal irgendwie bekommen. Aufgemacht, letztes Jahr, glaube ich. Leer getrunken und dann auch bei... Es ist ja interessant, ne? Momentan...
Es ist ja im Endeffekt...
In diesen ganzen... Weil du sagtest, für das teilt keiner mehr Flaschen. Ist eher andersrum. Ich erlebe es, dass immer mal Leute sagen, ich muss irgendwie bestandlos werden und dann irgendwie sagen, hier, 50 Flaschen haue ich mal hier in die Gruppe. Und wenn das zum fairen Preis ist, da kann auch keiner...
Ich will nicht wissen, in was für Gruppen du bist, Alter. Das wäre mein Tod.
Ich bin ehrlicherweise, das wäre eigentlich ein Thema gewesen für heute Abend, Detoxing WhatsApp. Ich bin in den letzten 5 Tagen bis auf unserem lokalen Stammtisch aus allen Labergruppen zumindest mal rausgegangen. Also wo diese ganzen, da gibt es jetzt den billig, da gibt es das billig, da gibt es hier. Habe ich alle Gruppen verlassen.
Ja, habe ich noch nie gehabt.
Und bin jetzt nur noch in unserem Stammi und in noch so zwei, also so Teilungsgruppen bin ich noch drin, so wo man mit einem Auge noch mal reingucken kann, wo halt allerdings auch eben so Flaschen angeboten werden, aber wo zumindest nicht mehr dieses, der Shop hat jetzt die Flasche und da und hier ist das Angebot da und so, das habe ich jetzt alles nicht mehr, weil ich habe auch gedacht, das ist irgendwie nicht gut, deswegen Detoxing,
ja,
ein bisschen die Zeitfresser rausnehmen, wo ja auch bei diesen WhatsApp-Gruppen wird ja unendlich viel gelabert, Bilder rumgeschickt und so, hat mich eh genervt. Dann hast du ja auch so ein paar komische Nasen drin, die da irgendwie auch irgendwie eigenartige Leute sind, wo du sagen würdest, der virtuelle Tresen, den wir beiden hier haben, da passt so ein Mensch nicht mit dran, ne? Also mit dem würde ich nie ein Bier trinken gehen. Dann sind so Leute, die schreiben dann in so einem Gruppenfeel und so, die willst du dann auch nicht mehr hören. Und von daher habe ich mich so von so ein paar Dingen getrennt.
Sehr gut.
Aber, wie gesagt, nichtsdestotrotz erlebe ich dann auch in diesen Teilungsgruppen, dass da oft Leute sagen, hier, ich will irgendwie flaschenlos werden. Ja, und wie gesagt, so der
19, ja, vielleicht hat sich der, das verschoben.
Der 19er, der 19er Bomber war dabei. Das ist aber schon ein Jahr her oder so, oder ein Dreivierteljahr. Und eben, wie gesagt, jetzt der Ben Nevis McDonald. Das sind, also ist doch geil eigentlich, Flaschen, die man geil fand aus der Vergangenheit, die einem dann für einen fairen Kurs nochmal angeboten werden.
Ja, das ist cool. Aber dieser French Oak Barrique, 19 Jahre für Amazon, ist ja im Endeffekt die Fortführung der Windners Trilogie, weil der spielt ja genau da rein. Die Windners Trilogie, das war ja im Endeffekt der Manzanilla, das war ein Port und ein French Oak Barrique. Der Port und der French Oak Barrique, die waren älter, 26 und ich glaube 24 oder sowas. Sehr, sehr kostspielig. Und dann war der 19er für 90 Euro oder so bei Amazon natürlich ein gefundenes Fressen. Und das Ding ist wirklich unfassbar gut. Ich habe davon auch noch eine Flasche. Letztes Jahr gab es den bei Amazon wieder. Für, ich glaube, 99 Euro.
Den habe ich den ja gekauft, ne?
Also, und da habe ich den nochmal mitgenommen.
Ja, genau. Da habe ich den ja gleich aufgemacht auch.
Ja.
Und fand den super geil. Und der war aber auch dann nach 2 Tagen schon wieder ausverkauft.
Ach, der war leer.
Und wie gesagt, als dann das Ding in so einer Gruppe wieder auftauchte, ja, komm, jetzt nimmst du ihn einfach mit. Scheiß drauf.
Ja, auf jeden. Kann man auf jeden Fall
tun. Aber das ist eben der Punkt, ne? Ich würde jetzt heutzutage, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem ganzen Kaufsthema, ne? Bei dem aktuellen Bestand, den ich habe, das müssen Sachen sein, wo ich sage, das war geil, da hätte ich nochmal Bock, das nochmal zu trinken.
Ja.
Weil ich habe ja nicht jede Flasche 3-mal gekauft, sondern meistens nur 1-mal getrunken. Und dann war sie halt nicht mehr verfügbar meistens. Also jetzt Bona 12 oder so ist natürlich was anderes. Ja. Ne? Aber die meisten Flaschen, so gerade in der Liga, die sind dann einmal, hat man die da gehabt und dann waren sie weg. Was auch nicht schlimm ist, es gibt genug anderes. Aber wenn man dann mal so über so ein Ding stolpert, kann man das ja nochmal einfach einsacken und sich dann nochmal freuen.
Amen.
Amen.
Lieber Olli.
Lieber Tim.
Wenn du dir aussuchen könntest, was ich jetzt mit meiner riesengroßen Boombox für ein Lied anmache, was wäre das?
Jetzt erwischst du mich auf einen völlig falschen Fuß.
Wieso?
Haben wir hier irgendwie gesagt, dass wir hier am Lagerfeuer auch uns irgendwie Lieder aussuchen dürfen?
Klar.
Für unsere Playlist? Fang du mal an.
Ich soll anfangen?
Ja.
Erwischst du mich auf einen völlig falschen Fuß, Olli.
Ja, sprichst das Thema an. Wenn du das Thema ansprichst, hast du mit Sicherheit das Magazin geladen. Komm.
Ich habe das Magazin auf jeden Fall nicht geladen. Allgemein, ich überlege gerade, was ich gerade so für Sachen höre. Und da ist mir gerade erschreckenderweise eingefallen, dass ich zurzeit wirklich wenig Musik höre, die Playlist-tauglich ist.
Ja, das ist das Problem.
Ich höre, also wenn ich jetzt an meinen aktuellen Musikgeschmack irgendwie denke, ich höre Musik gerade wirklich nur, wenn ich irgendwie Auto fahre und da ballere ich mich teilweise mit hartem Techno zu. Ja, einfach so, weil es einfach schön ist, diese Zeit mal kurz zu haben, laut aufzudrehen, laut irgendwas zu hören und dann und das auf die Playlist zu packen, relativ schwierig.
Pass auf, ich bin gerade wieder in so einem Altherren-Move und höre mir wieder Mid-90s Hip-Hop-Platten an.
Ja.
Und ich habe mir heute zwei Alben runtergezogen bei Spotify. Und zwar von Method Man, das Tikal-Album, sein erstes Album.
Ja.
Absoluter Klassiker, geiles Ding, aber sehr rough. Überhaupt nicht Playlist-tauglich, gar nicht. Ne? Sind nur Banger drauf, nur finster, dunkel, so, ne? Habe ich aber eine zweite Platte runtergezogen, die das Gegenteil eigentlich davon ist. Und zwar von The Far Side, La Cabin California. Eine geile, also die habe ich auch tausendmal gehört. Ich habe die als Vinyl zu Hause, genauso übrigens wie das Method Man-Ding. Und ich glaube, die habe ich so oft gehört, dass die sind bestimmt die Rillen ausgefräst bei den Vinyls. Die
ist sehr gut.
Ne? Und es gibt einen absoluten coolen Song auf der La Cabin, also ist durchgängig ein geiles Album. Also es ist ein Album, ne? Kennst du das so? Ein Gesamtalbum, was von vorne bis hinten cool ist noch.
Ja.
Da gibt es ja nicht so viele von. Aber es gibt einen wunderbaren Song, She Said. Es ist so ein Liebesding. So. Das ist aber auch nicht peinlich. Das ist so dope und ein Hammer-Track, den mag ich total. Und den habe ich mir auch sehr, sehr laut mit runtergelassenen Fenstern heute im Auto, heute Nachmittag nochmal angehört. Obwohl ich habe eigentlich das Method Man Album gehört,
ja.
Und das war dann durch und dann dachte ich, komm, einen Track hörst du noch, weil ich kurz vor zu Hause war, dann habe ich mir She Said nochmal gegeben. Ich leite den mal eben weiter hier.
Ausgezeichnet.
Dass du den hier auch kriegst und dann kannst du ihn direkt dazufügen. The Far Side, eine Band, die ich, die ersten beiden Alben finde ich absolut kracher. Das erste weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Das zweite ist auf jeden Fall La Cabin California, auch das Beste von denen, das von J. Dilla produziert im Übrigen. Ja, nur so für die Nerds. Und oder mitproduziert zumindest. Und dann ging es so ein bisschen bergab. Die waren auch relativ viel auf Tour. Ich habe mir das, ich glaube 30 Jahre nach ihrem ersten Album waren die, waren 2017, 2016 oder was waren die in Leipzig auf Konzert. Habe ich mir auch gegeben. Aber weißt du, wenn so alte Herren nochmal kommen und das Album spielen, was vor 30 Jahren released haben, es war jetzt nicht so mega.
Ja, also verstehe ich.
Hat mich jetzt nicht full blown vom Hocker gehauen. war okay, war ein bisschen Zeitreise, so eine kleine Zeitkapsel, die man mal wieder so kurz aufgeknipst hat, aber war jetzt auch nicht so mega. Aber wie gesagt, The Far Side, La Cabin California ist ein absoluter Klassiker. Absoluter Rap-Klassiker und gechillt. Sommer ist so. Ist jetzt nochmal so der Altweiber-Sommer. Es ist auch ein Altweiber-Sommer-Album. Es ist eigentlich zu relaxed. Die jugendliche Frische ist so ein bisschen weg. Die Typen sind da auch schon so ein bisschen gesetzt. Aber croon so von also aus dem High-Level raus so richtig gut. Geile Platte. Kann ich jedem empfehlen. Auch so für ein bisschen Family-Hip-Hop, Lagerfeuer-Hip-Hop. Wenn man keinen Stress haben will. Perfekt.
Lagerfeuer-Hip-Hop. Ich habe tatsächlich gerade deswegen, weil du das gerade sagtest, beziehungsweise auch so, ich habe eine Playlist gemacht irgendwann mal. Und zwar heißt die Bonfire Music, also Lagerfeuermusik. Und die mache ich eigentlich immer an, wenn ich ein Lagerfeuer, wir treffen uns oft mit der Familie, sind zum Beispiel in Berlin und machen dann solche Sachen wie vormittags Lagerfeuer an und dann den ganzen Tag über alle machen mit so ein schönes Kesselgulasch. Ja, alle schnippeln irgendwie, das Zeug kommt dann alles rein. Und da habe ich mal eine Playlist gemacht, die wir im Endeffekt jedes Mal, wenn wir diese Lagerfeuer-Action machen, uns anhören. Und die habe ich letztens tatsächlich irgendwann mal wieder gehört. Und da packe ich einfach mal ein Lied aus der Lagerfeuer-Playlist, die ich hier habe, mit drauf. Und zwar die Band The Temper Trap. Und der Track heißt Sweet Disposition. Erstens ein Lied, das mich persönlich irgendwie sehr an eine coole Zeit erinnert, in der ich meine Partnerin kennengelernt habe, in der ich irgendwie gerade mit Ausbildung fertig war, in der ganz viel Umbruch war, ich nach Leipzig gezogen bin und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, dass irgendwie immer so ein Ding ist, du hörst es und du fühlst dich irgendwie so ein bisschen zu Hause und aber irgendwie auch kriegst direkt gute Laune. Und den packe ich einfach mal drauf, passt immer zum Lagerfeuer, weil es einfach eine schöne, eine warme Sache ist. Die Stimme des Sängers ist vielleicht nicht jedermanns Sache, muss man sich dran gewöhnen, aber hört einfach mal rein. The Temper Trap, ziemlich coole Band, die auch später noch coole Alben gemacht hat, denen ich sehr verfallen bin, ich mir das Ganze immer auf Vinyl gekauft habe. Der Track, wie gesagt, Sweet Disposition.
Sehr schön. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass du eine eigene Lagerfeuer-Playlist hast, weil so diese Barbecue-Playlists sind ja total verbreitet. Findest du auch offiziell bei Spotify. Bieten aber auch ganz viele Leute so an ihre privaten Barbecue-Playlists, die halt genau das meinen, ne? Grillen draußen, im Park, im Garten.
Ja.
Sommer, irgendwie ein guter Vibe. Da ist Pop, da ist Reggae, da ist Hip-Hop, da ist Soul, da ist Jazz, da ist irgendwie alles drin. Aber diese Listen durchzieht so ein gemeinsamer Vibe, der eben halt warm, nett, gechillt, was ich die Oma anhören kann, den Kartoffelsalat mitbringt, aber auch die kleinen Kinder, die im Garten spielen, ohne dass die Mama rot wird wegen den Texten oder so, weißt du?
Ja, genau das.
Also so. Aber trotzdem coole Musik, gute Musik, ne? Mhm. Also mit wo Feeling dabei ist und so. Also deswegen, ja, bist du, glaube ich, in guter Gesellschaft in deiner Liste.
Was da wichtig ist, ist immer so, dass es nicht zu langweilig wird. Es kann auch ein bisschen mal vorangehen. Ne? Es kann auch mal ein paar schöne Flächen dabei sein und so weiter. Auch mal ein bisschen ausgefallener Gesang und so weiter. Das geht da immer. Man muss nur darauf achten, dass man es halt nicht übertreibt und extrem laut macht, aber wenn das so unterschwellig dabei ist und auch da mal ein geiler Track dabei ist, der so ein bisschen rausfällt, ja, das hat auch, das gehört auch dazu. Ja?
Und, also ich meine nicht Fahrstuhlmusik. Ne?
Nein, gar nicht, auf gar keinen Fall.
Bin ich voll bei dir.
Auf gar keinen Fall.
Da kann auch mal irgendwie ein trauriger Blues-Song sein, aber der muss eine Wärme haben. Ne?
Ja, genau.
Da kann auch was Tiefes mal dabei genau. sein, so ein Ding, was man mal dippt, ja. ne? Aber ich bin da voll bei dir. Also,
ja.
Es ist ja sowieso...
Da kann auch mal Kitsch Creek dabei sein.
Es ist ja sowieso immer... Also ich finde Sampler erstellen, als ich früher noch für Freunde Mixkassetten gemacht habe, also nicht gemixte Kassetten, sondern wo man Track an Track gepackt hat,
ja.
was ich mir für einen Kopf gemacht habe über Playlisten und wie man dann nachher so das Artwork gestaltet hat, wenn man irgendwelchen Mädels da eine Kassette in die Hand gedrückt hat oder so, ne? Ganz verrückte Zeiten und da war das sowieso, da hat man sich ja gefühlt Tage überlegt, wie man am Wochenende das nächste Tape macht, ne? Und war das ein 2x45 oder 2x30 Minuten Tape und so, ne? Hat ja mega Auswirkungen auf die Playlist, ob die eine Kassettenseite nur 30 oder 45 Minuten lang war und so, ne? Also all solche Dinge. Da sind wir heute natürlich völlig von entbunden, auch wenn es eine wunderbare Zeit war, wo man sich viel mehr damit auseinandergesetzt hat, was man denn so hört. Heute ist natürlich easy. Ich gehe auf Spotify, Barbecue-Playlist, lass es laufen. Das passt auch, ne? Aber es ist natürlich noch was ganz anderes, wenn man sowas selber macht. Und das finde ich cool. Das nehme ich mal als Motivation für mich mit für heute, als aus der heutigen Session. Vielleicht an einer schönen Liste mal fürs kommende Frühjahr zu arbeiten.
Ach, ich teile einfach meine Bonfire Music mit dir.
Da sind auch bestimmt das gerne. Ein paar schöne Auch das sehr gerne. Nichtsdestotrotz hast du mich jetzt auch ein bisschen motiviert, da auch selber mal wieder in den...
Ja, das macht Spaß.
Es reicht ja, wenn ich im Plattenregale wühle und sage, hey, die Platte gehört da rein. Und dann gucke ich bei Spotify, ob es die da gibt, weißt du? Ich muss das ja... Ja. Musst du da nichts aufnehmen und irgendwo hinschicken oder so oder auf einen Stick ziehen, sondern ich kann es ja einfach gucken, ob ich es bei Spotify finde. Und wenn es jetzt nicht komplett obskures Zeug ist, ist ja die Chance, die Sachen dann auch in der eigenen Spotify-Liste irgendwo, also im Spotify wiederzufinden, ja gar nicht so schlecht. Es gibt viele Sachen, die finde ich nicht bei mir, die ich habe, die ich auch gerne mal irgendwie teilen würde. Also gerade so obskure 50er, 60er, 70er Jahre Musik, die auf kleinen Labels erschienen ist, da ist natürlich keine Chance, ne? Aber so für alles, was ein bisschen mehr Hörer hatte als irgendwie 2.000-3.000 Pressungen, findet man ja eigentlich bei Spotify schon ganz gut.
Auf jeden Fall. Von daher, ja, das Spotify macht einem da schon die Sache einfach, aber allgemein diese Art Musik zu hören, ne? Man macht einfach noch eine Playlist an, hat sich komplett verändert und verlässt sich dann auf den Geschmack anderer oder auf den Algorithmus, was dann manchmal ein bisschen langweilig wird. Deswegen, ich mag das total, einfach mal, wenn man abend wirklich nichts zu tun hat, da einfach ein bisschen rumzudiggen. Das ist nicht wie im Plattenladen, was ich für mich gefunden habe, weißt du, was ich mache? Ich gehe tatsächlich auf Online-Plattenläden und man kann sich ja dann die Snippets trotzdem anhören von den Schallplatten, was so neu rausgekommen ist. Also mein Go-To ist einfach entweder Dex.de für Techno und House und sowas oder DJ oder aber für alle anderen und einen umfassenden Musikkatalog einfach HHV, Hip-Hop-Vinyl eigentlich, aber die haben unfassbar viele andere Musikrichtungen auch und du kannst schön sortieren nach Musikrichtungen und hörst dir einfach so die neuen Sachen an, die gerade rauskommen, gehst einfach so auf New In und dann siehst du halt so, was in den letzten, also das tageweise aufgelistet, was da so rauskam, da hörst du einfach rein und anhand dessen dann irgendwie eine geile neue Playlist zusammenzustellen, macht einfach unfassbar viel Spaß, sich dann hinsetzen, Kopfhörer auf, richtig schön laut, den neuen Scheiß angehört. Und das ist auch so ein bisschen Self-Care irgendwie, mal wieder neue Musik. Ey, wenn du aufhörst, neue Musik zu hören, dann kannst du dich eigentlich einbuddeln.
Find ich sehr schön, dass du HHV erwähnst, weil ich bestelle da auch relativ viel Musik, also Vinyl.
Ja.
Immer dann, wenn ich sozusagen früh dran bin und die Chance habe, mir dort sozusagen das farbige Doppelvinyl noch zu kriegen oder die Box mit irgendwas, ne? Also wohl, wenn es das nicht vom Artist direkt gibt, ne?
Für Toni
bestelle ich immer von seiner Seite die Sachen, weil der hat die immer auf seiner eigenen, in seinem eigenen Shop. Diese Deluxe-Packages oder die Fan-Packages und so, die hole ich mir dann immer da.
Nimmt man sich doch beim Konzert mit, oder?
Nein, das gibt es ja auch nicht immer beim Konzert. Okay, also auch, ja. Ich habe jetzt vom letzten Fatoni-Album, es war auch geil, ich musste das Paket zweimal kaufen, weil meine Frau wollte auch den Hoodie haben.
Da sind die Vinyl zweimal?
Nee, ich habe einmal, also du kannst es dann immer schön aussuchen. Ich habe die CD, die hat dann meine Frau in ihrem Auto, die hat noch ein Auto mit CD-Player, etwas älteres Modell. Und ich habe dann die Vinyl, aber wir haben beide halt den Hoodie sozusagen.
Okay.
Also es hat perfekt gepasst. Ne? Ja. Hab ich mir das bestellt und dann sagte sie, ja, was mit mir? Ich so, ja komm, ich guck.
Das ist mir übrigens letztens aufgefallen, wenn Uli und ich irgendwie Auto fahren und wir haben komplett konträre Musikgeschmäcker. Also wir treffen uns an einigen Punkten schon sehr gut. Ja. Ne?
So ist bei mir und meiner Frau genauso.
100%. Und das Witzige ist, ich höre, also manchmal höre ich Hip-Hop und dann geht es so, kannst du das bitte wegmachen. So. Aber wenn ich Fatoni anhabe, das bleibt an.
Du, wir haben eine Schnittmenge, die heißt Mine, Fatoni, Dexter, so dieser Dunstkreis von diesen Leuten, ne? Die so Pop, Hip-Hop machen. Aber irgendwie auch so ein Team sind, ne? In dem Dunstkreis, da sind wir beide super happy, da gehen wir Konzerte, machen wir zusammen, cool. Und besuchen wir alles und so und haben auch immer total Spaß dran. Wir waren jetzt auf dem Open-Air-Konzert von Fatoni im Coney Island. Super geiles Konzert, war richtig, richtig klasse. Ich habe Fatoni noch abgegrabt und habe gesagt, hier, mach noch mal, lass dich noch mal bitte mit meiner Frau fotografieren. So, also er wollte eigentlich nur ganz schnell irgendwie weglaufen, so in was essen oder was oder so. Und dann habe ich mir den gleich geschnappt. Ich so, hier kommt meine Frau.
Du Hund.
Meine Frau will ein Foto mit dir. Die Katharina hat sich da total gefreut, ne? Also von daher alles gut. Mögen wir total. Und deswegen brauchte sie da auch den Pullover, nicht nur ich.
Touché. Sehr schön. Ich glaube, wir packen es für heute. Wir lassen das Feuer noch ein bisschen ausgehen. Ja. Probieren gleich noch die guten Whiskys.
Ohne euch gibt es jetzt noch,
wir holen den, jetzt noch den, die den, kleinen Lischs.
Den geilen Stuff.
Wir holen jetzt noch die kleinen Lischs, genau, und Mordlachs raus. Nein, kleiner Spaß, ich glaube, es reicht für heute. Morgen steht wieder ein harter Arbeitstag vor der Tür. Und ich für meinen Teil wünsche euch eine wunderschöne Woche. Einen guten Start in eben diese. Schönen Sonntag, wenn ihr das schon am Sonntag hört. Also trinkt nicht so viel, ja, trinkt okay. Dafür besser.
Ich sag dazu auch gleich was. Darf ich jetzt auch was sagen? Also ich für meinen Teil wünsche euch natürlich auch eine super Woche.
Schön, Oliver.
Möglichst stressfrei und entspannt und hoffentlich nicht ganz so kalt. Wenn ihr die Folge hört, dann ist mein Arsch gerade in Kroatien im Pool oder im Meer oder in irgendeinem geilen Restaurant oder an der Weinbar oder so. Keine Ahnung, was man in Kroatien so Schönes macht. Aber ich denke dann an euch, ich denke an dich, lieber Tim. Und wünsche mir natürlich auch aus der Ferne, dass es euch gut geht, dass ihr was Gutes im Glas habt und dass euer Glas immer schön voll ist. Bye bye, ihr Lieben.
San Francisco.
Ciao, ciao.